have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Mein Name ist Lorenzo Ligresti und wir werden uns heute mit den Contendern, den sogenannten, beschäftigen und uns fragen, was sind die großen Fragezeichen bei jedem dieser Teams, bei dem wir uns irgendwie vorstellen könnten, dass sie den Titel gewinnen. Wer, wie immer, Woche für Woche ein Contender dafür ist, dass das Gespräch mit ihm das Highlight meiner persönlichen Woche ist. Das ist natürlich Julius Schubert, der mir auch heute wieder zugeschaltet ist. Einen wunderschönen guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen. Dir wie immer vielen Dank für die nette Einleitung, was für mich immer eines der Highlights der Folge ist. Danach geht es dann bergab. Wenn wir erstmal anfangen, über Basketball zu reden, wird es dann langsam weniger, aber die Einleitung, die ist zumindest die ist ziemlich genial, das muss ich sagen.
Ja, verständlich.
Nee,
verständlich.
Wie geht's dir, mein Freund?
Es geht mir gut. Schönes Wochenende gehabt.
Sehr schön.
Gut in die neue Woche gekommen. Es ist heute Dienstag, oder? Ja, es ist Dienstag. Es ist Dienstagmorgen, dass wir hier aufnehmen. Ich kann mich auf voller Linie nicht beschweren. Wie ist es bei dir?
Wunderbar. Wunderbar, wir müssen heute schon Dienstag aufnehmen, weil meine Schwester heute 23 wird und wir da heute und morgen sehr busy sind mit Feierlichkeiten, weshalb, ja, ich morgen keine Zeit mehr gehabt hätte, das Ding zu schneiden, deswegen nehmen wir es heute schon auf. Ja, Wochenende bin ich dann in München, mal wieder raus aus der Big City hier, in dieses kleine Kaff da unten, ja. Wird ganz schön gehen zum Bayern-Basketballspiel wieder, machen ein bisschen Stuff, wird gut.
Sehr, sehr schön. Und dann steht ja so langsam auch Miami am Horizont, richtig?
Yes, in ziemlich genau 3 Wochen geht's los. Also wir fliegen vom 20. bis 27. zur dritten Community-Reise und schauen uns dort dann Miami gegen New Orleans, Golden State und Cleveland an. Also vor der Saison dachte ich 3 jetzt nicht so super spannende Spiele, aber die Cavaliers sind halt ziemlich, ziemlich gut und habe ich persönlich auch noch nie live gesehen. Warriors kann man sich immer geben und dann jetzt nach den Ereignissen des letzten Heat gegen New Orleans Games dürfte das sicherlich auch eine sehr interessante Begegnung dann werden, das Rückspiel quasi dann in Miami, nachdem ja es da auf dem Parkett zu dieser Auseinandersetzung kam und danach auch Dinge gesagt wurden, bin ich sehr gespannt. Und die Heat nach dem All-Star-Break und generell so Jimmy Butler post-All-Star-Break ist immer eine Show. Von daher bin ich sehr gespannt und freue mich drauf.
Und einmal Herb Jones live sehen ist ja auch auf der Bucketlist eines jeden NBA-Fans.
Obwohl ich in dieses Vergnügen, glaube ich, fast schon gekommen bin, weil ich auf den Tag genau, einem Jahr, New Orleans in New York gesehen habe und da war er, möchte ich sagen, dabei. Wer nicht dabei war, war Zion. Also ich hoffe, dass Zion Williamson bis dahin fit bleibt und dass ich ihn zum ersten Mal spielen sehen kann.
Der auch sehr gut aussieht aktuell.
Ey, ohne Scheiß.
Also Basketballer, also rein optisch auch vielleicht. Ist nicht so mein Fall, aber ich meine basketballerisch.
Ja. Kam erst vor wenigen Tagen ein Video auf meinem Kanal zu, dass die Pelicans jetzt wirklich all in sind, Zion zum Perimeter Creator, Pick and Roll Ballhändler, ISO Scorer zu machen, mit verbestem Spacing, mit Sets, mit allem drum und dran. Und gerade als Playmaker und Passspieler spielt Zion auf einem komplett kranken Level bisher in der Saison und die Entwicklung ist da wirklich beeindruckend und legt jetzt im Februar 25 Punkte und 7 Assists pro Abend auf bei geistkranken Effizienz-Stats. Also dass du ihn mit drin hattest in deinem Top-20-Ranking, sah am Anfang der Saison sehr blöd aus, aber jetzt mittlerweile gar nicht mehr so mies.
Ja, ja.
Gar nicht mehr so mies.
Pass auf, ich gebe ihm noch eine Woche, bevor er sich wieder verletzt und dann.
Naja, gucken wir mal. Vielleicht hast du sie ja sogar mit drin heute und dann.
Das wäre jetzt auch meine Überleitung gewesen.
Reden wir drüber, aber Headlines müssen wir natürlich noch zuerst
Headlines vorher
abarbeiten, ne?
Und da fange ich an diese Woche, ne?
Ich glaube, es fängt immer der an, der Trivia macht. Wer macht Trivia heute?
Ich mache Trivia heute.
Du machst Trivia, ne? Dann hätte ich mir gar keine ausdenken müssen. Stimmt, du machst Trivia heute.
Als ob du dir im Vorfeld Trivia-Fragen ausdenken würdest.
Ich hätte heute actually eine.
Ja, hättest du gehabt? Okay. Kannst du ja, trotzdem weil, machen oder ist die nächste Woche auch noch aktuell?
Ich weiß, dass du jedes meiner Videos schaust, weil du ein Bro bist und und Wissen aufsaugen willst wie ein nasser Schwamm.
Wie ne?
Warte. Kann man das sagen?
Nein, kann man nicht, weil also aufsaugen tut ja ein trockener Schwamm. Ach. Ein nasser Schwamm hat ja schon aufgesaugt.
Na dann ist die Frage, ob ich mich wirklich versprochen habe oder ob du vielleicht einfach nicht gerne Wissen aufsaugst.
Ich sauge Wissen auf wie ein nass, wie ein Pitch.
Wie ein trockener Schwamm, wie ein trockener Schwamm.
So rum, genau.
Oh mein Gott. Na gut, jedenfalls geht es in einem meiner kommenden Videos darüber, aber nee, ich hätte dich gefragt, welche Spieler an welchem Datum bisher in der NBA-History Quadruple-Double aufgelegt haben. Und wenn dir das zu leicht gewesen wäre, hätte ich dich noch gefragt, welche Farbe ihre Schuhe gehabt hätten, als sie das gemacht haben und wie das Wetter war in der jeweiligen Stadt.
Okay.
Aber wenn du heute dran bist, dann darfst du natürlich sehr gerne mir eine Frage stellen.
Technically habe ich mehrere Fragen heute und es sind nicht wirklich Trivia-Fragen, sondern fast schon mehr so Schätzfragen. Aber wird, glaube ich, ganz witzig. Ich bin sehr gespannt.
Na gut.
Naja, die Quadruple-Double-Geschichte, die kommt wahrscheinlich daher, dass du dir Gedanken gemacht hast, ob ein bestimmter junger Mann, der in Texas spielt, eventuell bald in diesen elitären Kreis dazustoßen könnte, oder?
Oklahoma City ist nicht in Texas. Oklahoma City ist sehr nah an Texas dran. Also wenn es irgendwann einen Texas-Community-Trip gibt, dann wird da auch Oklahoma City mit dabei sein, auch wenn es nicht in Texas direkt ist. Es ist nur direkt nebenan. Und die haben zwei Kandidaten, denen ich das durchaus zutrauen würde. Wen meinst du denn?
Ich meine einen gewissen jungen Franzosen und über den dreht sich meine Headline, weil ich komme nicht drum rum, einmal kurz einen Shoutout zu geben, über ihn zu sprechen. Victor Wembanyama sieht immer mehr aus wie ein Spieler, über den man vor der Saison vielleicht doch schon Richtung Top 20 hätte nachdenken können. Und bei dem ich mir Gedanken mache, ob ich ihn im nächsten Jahr da schon mit drin haben werde. Er wird auf jeden Fall im Dunstkreis sein. Ihr habt das wahrscheinlich alle mitbekommen. Nicht nur, dass er dieses Block-Triple-Double hatte mit seinen 10 Blocks vor kurzem. Das war sogar gegen die Lakers, meine ich, oder? Oder war das 5x5 gegen die Lakers?
Das 5x5 war gegen die Lakers.
Ah, okay, alles klar. Dann die 10 Blocks waren im Spiel davor gegen... Lass mich spickeln. Ah, nee, es war nicht im Spiel davor. Es waren zwei Spiele davor gegen Toronto. Naja, jedenfalls Victor Wembanyama über seine letzten, nehmen wir mal 6, über seine letzten 6 Spiele hinweg, oder nee, warte, was sieht cooler aus? Wenn ich 5 nehme, sieht es, glaube ich, cooler aus. Ja, da haben wir es doch. Über seine letzten 5 Spiele, 24 Punkte, 11 Rebounds, fast 5 Assists, fast 3 Steals und 5,6 Blocks. Ich hatte ja neulich im Podcast schon mal diese 5x5-Geschichte angesprochen und da haben wir uns schon gefragt, oder ich glaube, es war sogar eine Mailback-Frage, ne? Haben wir uns gefragt, wer könnte der nächste Spieler sein, der in einem Spiel mindestens 5 Punkte, 5 Rebounds, 5 Assists, 5 Steals, 5 Blocks. Wemby ist denkbar knapp dran vorbeigeschrammt in seinem Game in Sacramento. Da hat ihm nur ein Assist gefehlt. Und dann dachte man sich, ja, okay, krass. Er ist nah dran. Vielleicht schafft das noch diese Saison. Ja, am Folgeabend hat er es dann gemacht. 27 Punkte, 10 Rebounds, 8 Assists, 5 Steals, 5 Blocks. Aber nicht nur da, also nicht nur diese krassen Stats, sondern auch der Eye-Test. Die Spurs sind gerade auf einem sehr langen Roadtrip, auf dem er richtig gut aussieht. Sein Passing ist drastisch besser geworden im Vergleich zu Beginn der Saison. Diese ganzen Line-Up-Geschichten, dass er jetzt wieder, dass er mehr mit Jones spielt, dass Sohan nicht mehr der Point Guard ist und so, das hat sich alles ein bisschen aufgelöst. Versteht mich nicht falsch, die Spurs sind immer noch ein katastrophales Basketballteam. Aber was der Junge individuell zeigt in den letzten paar Wochen, ist, also übertrifft fast schon die immensen Erwartungen, die man haben durfte an ihn. Und es, ja, ich freue mich einfach, ich lehne mich zurück, ich genieße es und ich frage mich, wie das alles weitergehen kann. Und wenn man so ein kleines Fun-Ranking aufstellen würde mit den Spielern, die man auf keinen Fall verpassen möchte, so quasi so individuelle League-Pass-Rankings, ich glaube, da ist er inzwischen locker in den Top 5 mit drin, wenn nicht sogar höher. Also für mich persönlich zumindest. Also ja, Wemby, Wahnsinn. Und ich sehe keinen Grund, warum das nicht so weitergeht. Und wer weiß, vielleicht führt das dann ja irgendwann auch zu Erfolgen in San Antonio. Wäre zu wünschen zumindest.
Ein paar Gedanken dazu. Wembanyama übertrifft alle noch so optimistischen Erwartungen, die ich vor der Saison hatte. Das ist Nummer 1. Nummer 2, das Rookie of the Year-Rennen ist durch.
Ja.
Nummer 3, die Spurs müssen sich ranhalten. Das ist hier eine krassere Situation als bei Luka Doncic, der auch schon so schnell viel besser war, als es eigentlich sein durfte und dieses Team einfach nicht mitgekommen ist. So schön das ist, dass die Spurs gerade mies sind und im kommenden Draft wahrscheinlich wieder einen sehr hohen Pick haben und ihre Picks in den nächsten Jahren. Du kannst fast schon deinen Pick im nächsten Jahr nicht mal selber nehmen und den Spieler ausbilden quasi und langsam heranziehen an das alles. Und du kannst es erst recht nicht machen in 3 bis 4 Jahren. Du musst ab der kommenden Offseason Wembanyama ein Team zur Seite stellen, mit dem er jetzt dann sehr bald gewinnen kann. Das heißt nicht irgendwie was überstürzen und all in gehen und da irgendwelchen Quatsch machen. Wenn die Spurs sich jetzt Trae Young holen im Sommer, dann wäre Trae Young der gut und gerne zweitbeste Spieler dann in diesem Team. Und das ist halt komplett absurd. Wir müssen da jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, was die Zukunftsplanung der Spurs vielleicht für sie bereithält. Aber in meinen Augen ist das ab sofort ein Team, was im Win-Now-Modus sein sollte. Und du kannst keine einzige Wembanyama-Saison verschwenden. Du hast diese jetzt in dem Sinne nicht verschwendet, weil Wembanyamas erstes Jahr, er ist angekommen und er ist eingeschlagen. Ab Jahr 2 heißt es Kampf um die Playoffs, in meinen Augen. Du hast hier was ganz, 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 ganz Großes. Und es ist nicht mal nur der Beginn von irgendwas Großem, wo du sagst, oh, Wemby, wie der erst in 5 Jahren aussieht. Wembanyama kann gut und gerne in 5 Jahren der beste Spieler der Welt sein. Und das heißt, dass er in 4 Jahren Top 5 ist und in 3 Jahren Top 10 und in 2 Jahren Top 15 und nächstes Jahr Top 20. Und da musst du einfach Attacke machen. Nimm diese Draftpicks und hol dir deinen zweiten Starspieler, um den du langfristig herumbauen kannst mit Wembanyama zusammen. Gucke, dass du für Free Agents attraktiv wirst an der Seite von Wembanyama. Hol Veterans rein und dann Attacke. Aber das sind meine 3 Gedanken zu dem ganzen Thema. Vielleicht der 4. noch. Ja, also wir sehen hier gerade was wir noch nie gesehen haben. Diese Kombination aus der offensiven Einzigartigkeit und auch das kam neulich jetzt im Video. Wembanyama hat 25 Spiele gebraucht, um sich am offensiven Ende zu gewöhnen. Und in diesen 25 Spielen wurden ihm alle möglichen Steine in den Weg gelegt. Seitdem das nicht mehr gemacht wird, seitdem er der einzige Center ist, seitdem er einen echten Point Guard an seiner Seite hat, sieht er offensiv komplett absurd aus. Du hast es angesprochen, alleine seine Passing Improvements, das ist halt einfach nicht normal, was der Mann macht. Und am defensiven Ende ist er auf dem Weg, der beste Defender der NBA zu werden und mit allem Potenzial der Welt der beste Verteidiger aller Zeiten zu werden. Das Potenzial ist auf jeden Fall da. Wemby ist nicht mehr weit weg von der Defensive Player of the Year Diskussion. Ich hätte ihn dieses Jahr wahrscheinlich nicht ganz in meiner Top 3 drin, aber Top 5 Defensive Player of the Year dieses Jahr, da müssen wir dann schon über ihn reden. Und das ist jemand, der gerade auch erst lernt, wie NBA-Defense funktionieren. Und trotzdem funktioniert es. Also, der Mann hat keine Erfahrung in der NBA bisher gesammelt, so richtig. Er gewöhnt sich noch an diese physische Spielweise, an all das, auch an den Alltag in der NBA und den Alltag in Amerika, das dürfen wir auch nicht vergessen. Der ist ja noch nicht lange in Amerika und dominiert trotzdem schon so. Ich will nicht wissen, wie der aussieht in ein paar Jahren mit mehr Erfahrung, besseren körperlichen Voraussetzungen, besseren Teamkameraden, besserem Umfeld. Also, Bruder, geht gar nicht. Vielleicht abschließend, wäre Wembanyama dein Tipp für den Spieler, der nach über 30 Jahren uns das nächste Quadruple-Double beschert? Ich nehme es an, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ja, durch seine, also wir haben ja jetzt wirklich in seiner Rookie-Saison in einer ansonsten wirklich nicht guten Defense Spiele gesehen, jetzt dieses eine Spiel mit den 10 Blocks, gefühlt 3, 4, 5 Spiele mit 7, 8 Blocks. Lass mich mal kurz gucken, ich bin gerade immer noch im Game-Log drin. Einmal 10, einmal 8, einmal 7, zweimal 6 und dann sind wir schon bei 5 und das sind halt wirklich einige. Er war ja, also diese 27, 14 und 10, da hätten noch 5 Assists gefehlt. Dann wäre man schon da in seinem 48. Karrierespiel. Ich denke, er ist derjenige. Also klar, Chet ist auch jemand, dem man das zutrauen würde. Draymond ist jemand, der sowohl mit Blocks als auch mit Steals.
Draymond ist der einzige Spieler in der NBA-Geschichte, der meinen Triple-Double aufgelegt hat ohne Punkte. Näher waren wir noch nicht dran.
Ja, ich denke, also ich denke, Wemby ist der große Kandidat. Und ich hätte auch noch ein, zwei Gedanken zu den Spurs. Ich bin auch ich wäre ein großer Freund davon, wenn sie tatsächlich Trae Young holen würden im Sommer. Ja. Zugegebenermaßen auch aus egoistischer Fansicht, weil dann die Hawks ihre eigenen Picks zurückbekommen könnten. Ich würde aber versuchen, davon abzusehen, den Lottery-Pick dieses Jahr, der ja dann wirklich wahrscheinlich in der Top 3, Top 4, Top 5 landen wird. Wir hören viel darüber, wie schwach diese kommende Draft-Class ist. Und ich glaube, also ich bin da ziemlich weit weg, aber ich bin jemand, der jetzt dann so langsam schon anfängt, Big Boards zu konsumieren, mir Scouting Reports durchzulesen und anzuschauen, weil ich einfach diese Prospect- und Draft-Geschichte immer schon etwas verfrüht sehr spannend finde. Ich glaube, das stimmt auch so, wenn wir danach schauen, den nächsten Superstar zu finden. Ich glaube, es kann wirklich gut sein, dass in dieser Draft-Class vielleicht sogar kein einziger Spieler ist, der wirklich diese All-NBA-Upside hat. Aber wenn wir uns fragen, wir suchen unsere dritte oder vielleicht sogar zweite Option, wenn es gut läuft, für die Zukunft. Da sind in dieser Draft-Class gerade an der Seite von Wemby potenziell wirklich ein paar Jungs dabei. Gut, Alex Saar ist zwar Franzose, ist aber auch ein Big Man, das stelle ich mir eher schwierig vor. Wir haben noch einen anderen Franzosen mit Zachary Risacher, oder wie man den jungen Mann ausspricht. Das wäre so ein 6'8", 3D-Kandidat, Wing. Es gibt dynamische Guards in dem Jahrgang mit jemandem wie Nikola Topic, wie heißt der von Kentucky? Ich hatte ihn gerade noch hier. Rob Dillingham. Matas Buzelis ist ein großer. Also es gibt viele Spieler, die ich mir entweder generell an der Seite von Wemby oder eben zwischen Wemby und Trey auf dem Flügel sehr, sehr gut vorstellen könnte. Und es wird wahrscheinlich ein schmaler Grat. Du hast absolut recht, das kann ich so unterschreiben. Wahrscheinlich bist du spätestens in 2 Jahren schon in dem Modus, dieser Typ ist so freaking gut, dass wir in Richtung Contention denken sollten. Und du gehst dann das Risiko, weil, also Wemby, er scheint glücklich zu sein in San Antonio. Also er wollte Pre-Draft dahin, er wollte zu Pop. Er scheint mir jetzt auch von seiner Persönlichkeit her nicht derjenige zu sein, der in seiner dritten Saison dann schon anfängt, Stunk zu machen. Aber er ist eben auch ein moderner Superstar und er ist, glaube ich, jemand, der schon lange im Rampenlicht steht, der versteht, was es bedeuten kann, zu versauern in einer schlechten Franchise. Und wahrscheinlich musst du dich dann schon Richtung Ende seines Rookie-Contracts zumindest mal über die Schulter schauen. Ähnlich wie das bei Luca in Dallas damals der Fall war. Auch da gebe ich dir voll recht. Also ich fände es fast schon schade, wenn sie ihren Pick dieses Jahr schon wegtraden, weil ich glaube, es gibt einige spannende junge Spieler, die ich mir gut vorstellen könnte in San Antonio. Aber dieser andere Weg, dann wirklich dieses Jahr schon, ja nicht All-In, aber einige Schritte weiter in Richtung All-In zu gehen, wäre auch absolut verständlich. Also es wird, glaube ich, ein sehr interessanter Sommer in San Antonio.
Ja, da will ich dir gar nicht widersprechen. Also wenn San Antonio Trae Young holen und den eigenen Draftpick behalten kann, dann genial. Aber wenn ich Atlanta bin, dann wäre das halt das Erste, was ich halt haben möchte.
Alex Saar würde ich sehr gerne in Atlanta sehen. Also ganz, ganz kurz am Rande. Das wäre wirklich ich liebe Onyeka, aber ich glaube nicht, dass Onyeka dein Big und defensiver Anker für die Zukunft sein kann, wenn du ein richtig gutes Team sein willst. Ich verliebe mich gerade so ein bisschen in Alex Saar, aber mal gucken, wie sich das entwickelt in den nächsten Wochen und Monaten. Wir haben jetzt schon ganz schön gequatscht hier. Wie sieht's aus mit deiner Headline, dass wir so langsam ans Eingemachte kommen können hier?
Ja, da können wir uns eigentlich relativ kurz fassen. Müssen wir jetzt nicht so ausführlich drüber reden. Und zwar, Clippers haben sich für ein kleines Rebranding, beziehungsweise ein großes Rebranding, entschieden. Und es ist ja generell so der Trend, es wird immer über alles gemeckert und das, was neu ist, das, was neu gemacht wird, ach, das ist doch alles nicht so gut, nicht so toll. Mir gefällt, was sie gemacht haben. Also mir gefallen die Trikots, mir gefällt, wie der Court aussehen soll in der neuen Arena. Mir gefällt der Schriftzug und die Details und ich finde sogar nicht mal das Logo so schlimm. Also das ist so noch so der größte Kritikpunkt, den viele haben an der Sache. Also generell das Feedback oder die Resonanz sehr positiv, was ich jetzt so gehört habe. Die meisten haben dann halt ein Problem mit dem Logo, aber auch hier, die Leute beschweren sich immer, dass es alles so minimalistisch ist und dass die Details fehlen und das ist halt, alles so aufgezwungen modern aussieht und dann kommt jetzt halt mal ein Team und kloppt da halt so ein Board drauf und dann wird aber auch gemeckert. Also ich bin da begeistert von, muss ich ehrlich sagen, und finde das durch die Bank weg eine sehr coole Sache. Ich bin generell gespannt, wie es weitergeht bei den Clippers generell. Mit Kawhi hat man schon verlängert, das ist sicherlich auch sehr wichtig für sie aus einer sportlichen und auch Business-Perspektive mit Paul George zu verlängern. Und dann freue ich mich sehr, dann auch in der kommenden Saison dann mal in dieser neuen Arena da unten in Inglewood zu sein, mir das mal anzugucken, was sie da gemacht haben, ob die Toiletten den Hype wert sind. Da bin ich sehr gespannt drauf. Man hat das All-Star-Game bekommen im Jahr 2026, was auch eine coole Sache ist. Ja, wenn schon der sportliche Erfolg ausbleibt, dann würde ich es ihm wenigstens gönnen, wenn das aus einer Business-Perspektive alles funktioniert. Aber dieses Rebranding gefällt mir und das wollte ich einfach mal kurz loswerden. Nicht, dass es heißt, ich wäre irgendwie ein Clippers-Hater.
Nee, auf keinen Fall. Ich habe im Prinzip, also bei den Jerseys habe ich mir gedacht, so wahnsinnig rebranded ist das ja nicht. Also die Jerseys hätten die Clippers jetzt ohne das neue Logo diese neuen Jerseys vorgestellt, hätte ich das nicht hinterfragt. Und ich finde, die sehen solide aus. Und das Logo, ja, es passt. Also ich finde das ganz cool, diese Hommage an. Ich habe in dem Zuge tatsächlich erst erfahren, beziehungsweise mir erstmals drüber Gedanken gemacht, warum dieses Team denn überhaupt Clippers heißt.
Ja.
Und das ist eben diese Bootsgeschichte, also die kommen ja aus San Diego ursprünglich, es waren die San Diego Braves, die dann in die Clippers umbenannt wurden vor ihrem Umzug nach L.A. Und ein Clipper ist eine Art Segelschiff, die eben vor allem in diesem San Diego Hafen sehr, sehr frequentiert war. Und das C drumherum für die Clippers und dieses Schiff, das dann so aussieht, als würde es auf dich zukommen und diese Kompassoptik, ja, warum nicht, finde ich auch cool. Die Farbe gefällt mir sehr gut, die Farben, das ist so ein Navy Blue,
yes.
Erinnert mich ein bisschen an Inter Mailand, hast du das Logo von Inter Mailand im Kopf?
Warte, ich hab's nicht im Kopf, du gibst Inter M ein und es kommt natürlich sofort Inter Miami, what a time to be alive, welches? Logo? Welches Inter Mailand-Logo? Neu, das ganz neue oder?
Ja, ich glaube, das ist das ganz neue, ja.
Das ganz neue ist blau-weiß. Früher war da auch mal ein bisschen gelb noch mit drin. Dann war mal Gold.
Stimmt. Ja, nee, das neue. Das auch so ein bisschen, also halt einfach rund dieser Kreis drumrum, das Weiße in der Mitte. Also
ja.
Hat Ähnlichkeit.
Ich habe immer noch keine gute Erinnerung an Inter Mailand.
Champions League Finale 2010?
Ja. Diego Milito.
Der Goat.
Sucht mich heute manchmal noch heim. In meinen Albträumen.
Ey, dieses Mourinho-Team bei Inter damals, zusammengewürfelt aus irgendwelchen alternden Spielern, bei denen du eigentlich dachtest, dass sie nicht mehr viel bringen. Ähnlich wie die Clippers, wenn man so drüber nachdenkt. Das ist doch jetzt auch eine passende Überleitung. Ich gehe nämlich stark davon aus, dass wir beide die Clippers hier drin haben in unserem Gesprächsstoff für die kommenden Minuten und vielleicht Stunden. Nochmal kurz, wir haben es letzte Woche schon angeteasert. Wir wollen uns heute beschäftigen mit den Teams, die sich vielleicht in irgendeiner Welt Contender schimpfen dürfen und wollen, weil wir ja prinzipiell ein sehr pessimistisches Duo sind und gerne das Negative in der Welt sehen. Die größten Fragezeichen, ein großes Fragezeichen für jedes dieser Teams. Und wir fangen an mit, also wir haben das für uns so definiert, wir wollen jetzt hier über alle Teams sprechen, bei denen wir, wenn es am Ende der Saison, sagen wir mal, du gehst in Urlaub, du löscht Social Media, du bekommst gar nichts mehr mit. Dieses Beispiel ist ja, stell dir vor, du bist in einem Koma und wachst dann wieder auf. Das ist vielleicht ein bisschen makaber, so weit müssen wir nicht gehen. Sagen wir einfach mal, du schottest dich ab von der Welt, bist irgendwo in Neuseeland im Gebirge. Hat Neuseeland Gebirge? Naja. Und du kommst Ende Juni wieder und jemand sagt, und du fragst, hey, wer ist denn NBA-Champion geworden? Und dann lautet die Antwort Team X. Und wenn du dann nicht komplett aus allen Wolken fällst und dich fragst, was, wie ging das denn? Gar keine Chance. Dann haben wir dieses Team hier heute mit drin. Ich bin jetzt erstmal sehr gespannt. Wir werden erstmal kurz über unsere Liste sprechen, würde ich sagen. Eventuell gibt es da Abweichungen. Meine Liste umfasst 3.
Safe 4, ist deine Größe.
6, 7, 8, 9, 10, 14. Wow.
Was? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, gut, ich habe 13.
Du hast mich gerade. Das war so, ja. so ein. Warst du Vollidiot? Okay, bei mir sind es 14, da bin ich sehr gespannt. Lass mich raten, welches das eine Team ist, das du nicht mit drin hast. Also angenommen, die anderen 13 stimmen überein.
Okay, wir sagen es bei drei.
Okay. 1, 2, 3.
Sacramento.
Golden State. Oh, okay. Nee, Sacramento habe ich nicht mit drin.
Ja, ich habe Golden State nicht mit drin. Also hattest du recht.
Ah, ja, sehr schön. Du hast Golden State nicht mit drin. Uiuiui, okay.
Ja.
Hast du die Pelicans mit drin?
Nope.
Okay. Ich glaube, dann sind wir soweit auf einer Wellenlänge. Bei mir vielleicht ganz kurz die Teams runter zu rattern. Im Osten Boston, Milwaukee, Cleveland, Philly, Knicks, Heat.
Yes, sir.
Und im, was, wie ist bei dir? Same? Also auch die dieselben sechs?
Okay. Same.
Und im Westen Minnesota, Denver, Oklahoma, LA Clippers, Suns, Mavericks, Lakers, Warriors.
Ja.
Das sind Teams, bei denen, wenn du mir nach der Saison sagst, zum Beispiel Dallas ist Meister geworden, dann wäre ich sehr überrascht. Dann würde ich mich fragen, wie das sein konnte. Aber ich würde dann wahrscheinlich relativ schnell sagen, ja, okay, wahrscheinlich Luka und Curry, brutaler Run, vielleicht die eine oder andere Verletzung im Westen. Wenn alles zusammenläuft, warum nicht? So, das sind jetzt unsere Kriterien. Und jetzt reden wir über, na, wollen wir dann vielleicht im Westen hinten anfangen? Und dann damit, weil dann scheinen ja deine Fragezeichen bei den Warriors so groß zu sein, dass du dich dagegen entschieden hast, sie hier mit reinzunehmen.
Können wir machen.
Mein Fragezeichen bei den Warriors sind Klay Thompson und Andrew Wiggins washed, wie man so schön sagt. Oder sind sie zumindest, also ich glaube, dass sie ein Stück weit washed sind, das ist, steht inzwischen fest, aber sind sie zu washed, um noch eine tragende Rolle in einem solchen Playoff-Run einzunehmen? Und dementsprechend, das geht so ein bisschen Hand in Hand, ist die Rollen, die aktuell Jonathan Kuminga und Rookie Brandon Podziemski ausfüllen, sind die vielleicht zu groß für einen solchen Run bis in die Finals oder sogar darüber hinaus?
Ja, unter anderem am Ende des Tages ist das große Fragezeichen, hat Stephen Curry genug Hilfe? Und er hatte schon letztes Jahr zu wenig Hilfe für einen tiefen Playoff-Run. Und er hat dieses Jahr halt noch weniger Hilfe. Klay Thompson sieht katastrophal aus. Wir haben ihn in Brooklyn spielen sehen. Das kannst du komplett vergessen, bei aller Liebe. Wiggins, ich weiß nicht, was mit dem gut und gerne zweitbesten Warriors-Spieler aus ihrer Titelsaison los ist, aber er ist nicht mehr wiederzuerkennen. Kuminga, ein bisschen Restoptimismus ist noch da, aber ich war so guter Dinge vor der Saison, dass der mal ein Breakout-Jahr haben würde und das hat er nicht. Chris Paul, verletzungsanfällig und auch nicht mehr der, der er mal war. Draymond Green, immer noch sehr wichtig für dieses Team, aber unberechenbar und auch nicht mehr der Spieler, der er mal war. Ja, es würde mich absolut schocken, wenn Golden State auch nur bis in die Conference Finals kommt. Dieses Team sieht kein Land gegen irgendeines dieser Western Conference Powerhouses. Ich verstehe, dass Steph dir immer zumindest eine kleine Chance gibt und dass Steph sehr viel wieder gut machen kann. Aber dann hätte ich sogar eher noch die Pelicans mit drin als die Warriors. Weil ich sehe es wirklich nicht. Das Team ist nochmal deutlich schlechter als letztes Jahr und schon da konnten sie nicht mithalten. Mit Ach und Krach. Sacramento geschlagen Runde 1, in Runde 2 kein Land gesehen so richtig. Gegen ein Team, was dann kein Land gesehen hat in der Runde danach. Also keine Chance.
Ja, diese Pelicans-Warriors-Frage habe ich mir auch gestellt. Also das ist jetzt für mich hier kein definitives Ranking, wenn wir von hinten vorgehen, aber die Warriors waren schon auf jeden Fall der größte Wackelkandidat. Einfach weil du nicht mal wenigstens sagen kannst, ja okay, dieses Team hat Löcher, dieses Team hat Schwachstellen, aber die Defense ist super. Oder aber Steph Curry ist auf einem ist Nacht für Nacht auf einem irren Niveau. Er ist natürlich noch auf einem irren Niveau, aber jetzt neulich erst wieder, und das bekomme ich unter anderem als Fantasy-Manager zu spüren, er hat halt auch immer wieder diese, ja, so 1 von 10 Games. Ich will jetzt auf keinen Fall hier, also Steph ist für mich weiterhin ein, wenn nicht Top 5, dann zumindest nicht weit dahinter Spieler. Aber er ist jetzt auch nicht dieser Jokic-Level-Superstar, bei dem du in jeder einzelnen Nacht in den Playoffs weißt, der Typ wird mich im Spiel halten. Du hast Draymond gerade angesprochen mit all seinen Aggressionsproblemen im Laufe der Saison. Jetzt wieder da, die Defense sieht sehr geil aus mit ihm auf der 5. Also ich bin voll bei dir, deswegen waren sie für mich auch dieser größte Wackelkandidat und auch die größten Fragezeichen. Aber ich sehe schon irgendwo die Welt, dass du vielleicht ein ganz gutes Matchup kriegst in der ersten Runde gegen ein junges OKC-Team oder gegen ein auch unerfahrenes Minnesota-Team oder so. Vielleicht rutschen die Pelicans irgendwie sogar oben noch mit rein, glaube ich zwar nicht, aber dann hast du sie in der ersten Runde, irgendwie sowas. Und dass dieses System mit Steve Kerr und mit der Offense und mit Clay dann eventuell tatsächlich von der Bank und Draymond als defensiver Anker und Steph, der für 5 Wochen komplett am Rad. Also ich sehe schon irgendwo dieses Paralleluniversum, aber ich halte es auch für alle Teams, die wir jetzt heute besprechen, halte ich es am unwahrscheinlichsten. Was ist dein nächstes Team im... Also hast du die Teams gerankt oder hast du einfach
Nein.
nur... Ja, ich auch nicht so richtig. Aber so spontan gesprochen, was wäre jetzt vielleicht das Team mit dem... Also am zweitunwahrscheinlichsten im Westen? Ich würde sagen, lass uns im Westen durchgehen und dann in den Osten rübergehen.
Schon Minnesota.
Wow. Okay.
Ja.
Ha.
Die hier ganz oben stehen bei mir, aber ich habe einfach die Tabelle genommen.
Ja, ich auch.
In beiden Conferences. Und da waren die Wolves halt ganz oben. Ja, also es fehlt, beziehungsweise das Fragezeichen, wenn wir jetzt danach gehen, ist halt, wie gut kann diese Offensive in den Playoffs sein? Und sie ist in der Regular Season nur Durchschnitt. Es fehlt dieser klare offensive Superstar, den jeder echte Contender hat, bei aller Liebe zu Anthony Edwards. Und ich habe einfach noch nicht von den Wolves gesehen, dass sie in der Crunch-Time oder in wichtigen Spielen, in den vierten Vierteln, offensiv ihr Zeug auf die Reihe bekommen. Ich erinnere mich an das Play-In-Game gegen die Lakers letztes Jahr. Und sicherlich, das ist ein anderes Team heute, als es damals war, aber nicht im Kern. Und generell auch nicht so wirklich, was den Kader angeht. Anthony Edwards hat nicht gescored in den letzten 7 Minuten und den ersten 4 Minuten der Overtime. Und Karl Anthony Towns tauchte ebenfalls komplett ab. Ich sag nicht, dass das wieder so kommen muss, aber bevor ich nicht sehe, dass das offensiv funktioniert und dass man, wenn es wirklich darauf ankommt, mit dem Besten auch scoren kann, solange ich es nicht sehe, glaube ich es halt auch einfach noch nicht. Deswegen, dieses Wolves-Team ist bärenstark und sie übertreffen alle Erwartungen, aber ich habe große offensive Fragezeichen und würde mich nicht wundern, wenn das quasi ein Team ist, was dann in der ersten Runde bei einem ungünstigen Matchup dann die Segel direkt streichen muss. Das schreit für mich nach deutlich besseres Regular-Season-Team als Playoff-Team.
Ja, gehe ich auf jeden Fall mit. Ich hatte neulich von dem Kollegen von der Klatsch-WG, wurde ich eingeladen, wenn man so will, für einen Hot-Take abzugeben für den Rest der Saison. Und das war mein Hot-Take, dass Minnesota in der ersten Runde rausfliegt. Und habe dann danach auch in meiner Instagram-Story die Frage gestellt, ist der denn überhaupt hot oder ist das mehr so ein lauwarmer Take? Und die Mehrheit war dafür, dass es eher ein lauwarmer Take ist. Gerade wenn es gegen eins dieser, also gegen die Lakers, gegen die Warriors, gegen die Mavericks, wer auch immer da dann aus dem Play-In rauskommt. Und oben ist ja auch noch nicht so ganz sicher, also Minnesota aktuell wieder Erster im Westen, aber gleich auf mit OKC. Denver knapp dahinter und die Clippers haben auch noch eine Chance, da auf 1 zu rutschen. Es wird halt voll drauf ankommen. Wenn du jetzt zum Beispiel, wenn du wirklich auf 4, also jetzt frage ich mich gerade, ist es erstrebenswert, Vierter zu werden? Und dann, also wenn wir mal davon ausgehen, dass Denver vielleicht nicht Erster wird, dann wirst du Vierter, hast in der ersten Runde, wenn Stand jetzt, entweder die Kings oder die Pelicans, hast aber leider auch das Risiko, dass Phoenix oder Dallas dann noch mit reinrutschen in dieses 4-5er-Matchup. Es ist schwierig im Westen. Wo war ich denn jetzt? Ich glaube halt wirklich, dass die Defense dermaßen gut ist und ich vertraue dieser Defense auch in einem Playoff-Setting enorm. Sie haben das drittbeste Net-Rating jetzt in der Regular Season mit Abstand, also deutlich vor den Clippers und Cleveland und die nächsten Teams, die da so kommen. Deswegen, also ich hätte sie schon noch höher jetzt in diesem imaginären Ranking als vielleicht noch so zwei, drei andere Teams, aber an sich habe ich natürlich die gleichen Fragezeichen. Wie gut kann die Offense sein, die jetzt schon nicht gut ist? Und kann Anthony Edwards jetzt schon dieser offensive Superstar sein? Und da ist die Antwort meiner Meinung nach auch ein relativ klares Nein.
Ich weiß halt auch nicht, ob diese Defense wirklich über alle Zweifel erhaben ist. Ob das wirklich mit diesen Twin Towers so in dem Playoff-Setting funktioniert, müssen wir abwarten. Da sind sich die Zahlen auch nicht so richtig einig. Gobert schon immer ein Defender gewesen mit einem größeren Impact in der Regular Season als in den Playoffs. Und was passiert, wenn wirklich Defenses Karl Anthony Towns jagen, als gäbe es keinen Morgen? Ich weiß nicht, ob das dann wirklich so brillant noch aussieht, wie jetzt in der Regular Season, wo du Drop-Defense spielen kannst, den Korb beschützen und das alles funktioniert und du mit einem System gegen jeden Gegner gut fährst. Was passiert gegen Smallball, gegen Five-Out-Offenses, gegen dich scoutende Gegner in einer Best-of-Seven-Serie? Es würde mich nicht wundern, wenn die Defense da auch drunter leidet. Wobei das jetzt kein großes Fragezeichen ist, aber ob diese Defense dann so gut ist, dass sie das vergessen machen lassen kann, was dann vielleicht der Offensive fehlt, ist halt auch schwierig.
Das stimmt natürlich auch. Welcher Gedanke mir noch kam bei Minnesota, sie sind, glaube ich, wirklich das einzige Team im Westen, vielleicht sogar ligaweit, das sich zumindest einreden könnte, ein gutes Matchup für Denver zu sein. Weil du die Size hast gegen Jokic, weil du die Jungs am Perimeter hast gegen Murray, beziehungsweise generell gegen dieses Two-Man-Game. Ich glaube nicht, dass es darauf eine Antwort gibt, aber wenn ein Team eine Antwort hätte, dann könnte das schon Minnesota sein. Mit den beiden Bigs, mit Gobert dann entweder an Jokic oder als Roma und mit Edwards und McDaniels und Conley und wie sie alle heißen am Perimeter. Das war noch so ein, also in einem potenziellen Denver-Matchup würde ich der Minnesota-Defense mehr vertrauen gegen Jokic als jeder anderen Defense. Auf dem Papier vielleicht noch die Lakers, aber da haben wir ja letztes Jahr gesehen, wie das...
Jeder anderen Defense in der NBA?
Nee, im Westen.
Hm. Ja, aber auch hier, dann zwingst du halt Gobert dazu, die ganze Zeit am Perimeter rumzuturnen und ziehst ihn vom Korb weg, weil Jokic da ist. Oder sagst du, lässt halt Gobert gar nicht erst an Joker ranstellen. Und dann ist auf einmal Towns an Jokic dran und der ist Frischfleisch.
Barbecue-Chicken.
Hm. Barbecue-Chicken-Alert. Okay, wen hast du noch? Wollen wir gleich über OKC reden oder...
Ja, also ich hätte noch weiter unten die Lakers zum Beispiel. Und da, aber wie gesagt, das ist jetzt hier kein definitives Ranking, für das ich meine Hand ins Feuer legen würde, aber...
Du gibst den Thunder eine bessere Chance auf den Titel als den Lakers?
Ja.
Okay.
Ich glaube schon.
Muss ich mich ganz kurz beruhigen? Tief ein- und ausatmen.
Ja, wobei jetzt, wo du es so formulierst...
Was? Ich habe gar nichts gesagt. Ich habe dir eine Frage gestellt.
Chance auf den Titel als den Lakers? Nein, aber ich gebe den Thunder eine bessere Chance, in die Conference Finals zu kommen als den Lakers. Und ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt.
Absolut nicht. Aber gut.
Naja.
Was du sagen kannst, du gibst den Thunder eine bessere Chance, in die Playoffs zu kommen als den Lakers. Yeah. Das ist eine Aussage, die ich sehr gerne so unterschreibe.
Ich glaube, die Thunder haben, also wenn ich mir wirklich vorstelle, zweite Runde Denver oder zweite Runde Clippers, dann haben die Lakers einfach ein höheres Ceiling, weil sie LeBron und weil sie AD haben. Wenn ich mir aber vorstelle, erste Runde gegen Pelicans oder Kings oder Suns oder wie sie alle heißen, dann glaube ich, sind die Thunder einfach ein besseres Team. Also so dieses Ceiling ist niedriger, aber der Floor ist halt höher.
Ja, das hast du wahrscheinlich bei Minnesota auch.
Ja, genau. Deswegen habe ich Minnesota und OKC hier, wenn ich die jetzt wirklich hätte durchranken müssen, hätte ich sie beide über den Lakers gehabt.
Okay, also reden wir über Lakers oder über OKC?
Lass uns die Lakers aus dem Weg kriegen, dann
okay.
Kannst du vielleicht danach ein bisschen Pause machen. Was ist die?
Lass uns das machen, was die Nuggets letztes Jahr gemacht haben. Lass uns die Lakers aus dem Weg fegen.
Genau.
Coaching. Hm. Ich muss mich als hier eins für eines der zahlreichen Fragezeichen entscheiden. Und da fiel dann meine Wahl relativ schnell auf Coaching. Das, was Darvin Ham da dieses Jahr macht am defensiven Ende, ist eine mittelschwere Katastrophe. An allen möglichen Fronten, In-Game-Adjustments, dass er Spieler in Rollen pusht, für die sie nicht gemacht sind. Sprich, Taurean Prince zu einer primären offensiven Option machen, die grünes Licht hat, wie einen Steph Curry bei den Warriors. Late-Game-Decisions, Timeout-Management, generell defensive Rotation, das Defensivsystem. Offensiv wird's allmählich ein bisschen besser, aber auch da hatte man lange Zeit große Probleme und sehr stationär, sehr wenig beeindruckend. Und für mich ist das ein Coach, der halt bisher in dieser Saison keinen guten Job macht und der mir halt irgendwo wieder zeigen muss, dass er dann auch mithalten kann. Letztes Jahr sehr gut gecoacht, in Runde 1 gegen Memphis einen klasse Job gemacht, in Runde 2 gegen die Warriors war mindestens auf Augenhöhe mit Steve Kerr, ist dann halt in den Conference Finals von einem der unterbewertetsten Coaches der NBA, dem gut und gerne zweitbesten Head Coach der NBA, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, halt hart outcoached worden. Das ist so ein bisschen mein Problem, was ich mit den Lakers habe, dass ich es aus dieser Coaching-Perspektive ihnen nicht so wirklich zutraue, sehr viele Serien am Stück zu gewinnen.
Ja, kann ich natürlich nichts gegen sagen. Mein größtes Fragezeichen wäre gewesen, haben es LeBron und AD in sich? Weil damit die Lakers einen tiefen Run starten, müssen LeBron und AD über diesen Run hinweg wie zwei der mindestens mal 10 besten Spieler der NBA aussehen. Und vor allem AD muss, na was heißt vor allem, beide müssen auf einem sehr, sehr hohen Level performen. Beide bislang weitestgehend verletzungsfrei durch die Saison gekommen, mit einer viel zu hohen Last, nur um dieses Team aktuell zu einem 9. Seed im Westen zu machen. Und ich habe einfach die große Sorge, dass das irgendwann, heißt jetzt nicht, dass einer von beiden sich irgendwie verletzen muss oder wird. Das ist natürlich auch ein Risiko, aber das ist einfach gerade für LeBron oder für AD, der ja auch jetzt nicht der Duracell-Hase ist. Ja, ich habe die Sorge, dass es einfach irgendwann abfällt Richtung Playoffs oder dann in den Playoffs.
Naja, spielen halt beide hervorragende Saisons, jeder für sich. Und die Lakers haben einen plus minus 0,0 Net-Rating in den Minuten mit beiden auf dem Parkett. Und das darf halt nicht sein.
Ja.
Wenn beide so gut spielen, wie sie spielen.
Wow, weshalb wirklich?
Ich halt so ein bisschen den Blick.
Komplett neutrales Netrating.
Also zumindest vor kurzem noch. Kann sein, dass sich das auch geändert hat, aber Zeitpunkt vor 2 Wochen war es auf jeden Fall noch so.
Ich schaue mal kurz nebenher.
Darum habe ich ja versucht, so ein bisschen den Blick weg von beiden zu wenden. Weil wenn beide klasse Basketball spielen und die Lakers sind trotzdem nicht gut, dann ja, sind das für mich eine Menge andere Faktoren, die da mit reinspielen. Und ja, deswegen, an der Tiefe des Kaders lässt sich jetzt leider nicht mehr so viel ändern, am Coaching wahrscheinlich auch nicht. Aber Fragezeichen gibt es mehr als genug.
Also sie sind inzwischen bei plus 2,4 in allen Lineups mit den beiden zusammen auf dem Court, was auch nicht super ist. Also
yeah.
Offensive Rating 118, Defense 115. Das ist alles nicht so berauschend, wie es eigentlich sein sollte, wenn deine beiden Superstars zusammen auf dem Feld stehen.
Ja, naja, offensiv ist man ja auch das nicht tagesaktuell, aber zumindest vor 4 Tagen hatte ich es bei Instagram stehen. Die Lakers, die statistisch drittbeste Offense der NBA in den letzten 17 Spielen. Was wahrscheinlich erklärt, warum das Netrating jetzt leicht positiv ist. Dass man einfach offensiv da jetzt ein bisschen Raum gut gemacht hat. Das geht ja schon mal in die richtige Richtung, dass es offensiv in den letzten Wochen besser wird. Aber zu viele Fragezeichen bei den Lakers. Wie sieht's mit, dann lassen sie jetzt über OKC reden, oder? Weil
dann
müssen sie schon bald kommen. Obwohl ich mir fast nicht vorstellen kann, dass du selbst ein Team wie Dallas noch hinter OKC hast.
Ich habe Dallas und Phoenix hinter OKC, ja.
Okay, gut. Reden wir trotzdem kurz über OKC. Können wir es schnell machen. Größtes Fragezeichen, Erfahrung. Du kommst nicht in die Playoffs zum ersten Mal und gewinnst den Titel. Das passiert nicht. Du musst lernen, wie Playoff-Basis funktioniert. Du musst Playoff-Luft schnuppern. Dieser ganze Prozess, weder die Spieler im Kern noch der Coaching-Staff haben irgendwelche Erfahrung. mit Playoff-Basketball, da gewinnst du nicht 4 Serien. Deswegen ist für mich die Erfahrung was, wofür sie nichts können. Stand heute, ist halt auch ein junges Team, was man auch nur loben muss und was der Erwartung komplett voraus ist. Muss ich mir jetzt, mache ich ganz selten, ganz kurz selber mal auf die Schulter klopfen. War eines meiner Hot Takes, dass sie in die Playoffs kommen vor der Saison, ohne durchs Play-In zu müssen. Das sieht ja aktuell eher gut aus. Ich hatte hohe Erwartungen an sie und ich dachte, dass das wird ein sehr, sehr gutes Regular-Season-Team sein. Playoff-Basketball, ich sag so oft, ist eine andere Sportart und du kommst da nicht hin zum allerersten Mal und gewinnst mehr als ein oder zwei Serien. Das passiert nicht. Nehmen wir die Kings letztes Jahr. Da kommt dann halt irgendwann ein erfahrener Spieler und ein Superstar wie Steph Curry und macht das Ding dann halt am Ende zu in der ersten Runde. Und dann hast du geil gespielt und dir einen tollen Kampf geliefert und alles gegeben, aber im ersten Anlauf machst du das Ding einfach nicht.
Ja, Erfahrung, ganz klar, auch mein größtes Fragezeichen. Ich habe in Klammern das Rebounding noch mit reingenommen. So, wir haben ja neulich schon mal drüber gesprochen. Das ist jetzt nicht das Zünglein an der Waage, ob du jetzt eine gute Postseason oder eine schlechte Postseason spielst, aber sie sind weiterhin das zweitschlechteste Defensiv-Rebound-Team und das drittschlechteste Offensiv-Rebound-Team in der Liga. Und das ist dann doch schon eine Dimension, in der ich sagen muss, das ist eine klare Schwäche. Vor allem, wenn du gegen Minnesota, gegen Denver, gegen auch die Lakers, also gegen diese größeren, stärkeren Teams, selbst Dallas, so, da wird das, glaube ich, schon zu einem Faktor in der Serie. Ich habe sie noch vergleichsweise hoch, weil sie einfach so eine unfassbar gute Regular Season spielen. Drittbeste Offense, viertbeste Defense an beiden Enden des Parketts, in so ziemlich allem anderen, eben außer diesem Rebounding, sind sie entweder gut oder sehr, sehr gut. So ein kleinen, und ich glaube, dass, also ich habe keinerlei Sorge, dass Shay auch in den Playoffs ein Superstar sein kann. Ich gebe ihnen so ein bisschen mehr Benefit of the Doubt vielleicht, aber die Erfahrung ist ein Ding. Ich glaube, über OKC als so richtig ernstzunehmenden Contender sprechen wir frühestens nächstes Jahr, vielleicht in 2 Jahren. Mal schauen. Wollen wir in Dallas weitermachen?
Ja, sehr gerne. Was hast du?
Defense. Ja, ich relativ, auch. Relativ simpel. Also es ist besser geworden jetzt in den letzten Wochen. Dallas scheint ziemlich Fahrt aufzunehmen. Gafford und Washington gefallen mir ganz gut, aber auf die Saison gesehen ist die Defense halt immer noch Platz 20. Die Offense ist Top-10-Niveau, aber jetzt auch nicht so dermaßen gut, dass du dir denken könntest, so à la Denver letztes Jahr. Ja, wir kommen schon irgendwie durch mit einer unterdurchschnittlichen Defense, weil unsere Offense alles auseinander nimmt. Das ist es halt auch nicht. Ja, du hast Luka und Kyrie, wenn es klickt, wie es in den letzten Spielen klickt, geben die dir in jeder Serie eine Chance. Du hast in jeder Serie, und da würde ich sogar sagen, inklusive Denver, hast du potenziell den besten Spieler auf dem Feld. Eine gewisse Chance gibt es dir und eine gewisse Höhe in Sachen Ceiling gibt es dir. Aber ich glaube, diese Defense mit einem Coach, dem ich nicht vertraue, die dann doch noch irgendwie wundersamerweise auf ein neues Level zu heben, ist eine zu große Hypothek, als dass ich selbstbewusst wäre, Dallas hier über andere Teams zu stellen.
Ja, muss ich gar nicht hinzufügen. Kann ich 1:1 so unterschreiben, sind auch meine Fragezeichen an diesem Ende.
Gut, wollen wir das zweite Team, das es sehr, sehr leicht abzuhandeln gilt in Sachen Fragezeichen. Ich habe bei den Clippers aufgeschrieben, da. Wenn Kawhi und PG und Harden fit und bei 100% sind, ist dieses Team ein Finals und auch ein klarer Titelcontender. Wenn nicht, dann halt nicht. Und die Geschichte sagt uns, dass man zumindest mal vorsichtig optimistisch sein sollte.
Ja, also die Clippers, wunderbares Offensivteam, fantastisch gecoacht, können gut verteidigen, sind tief, haben die Star-Power, haben Shooting, Offense, Defense, das Team hat alles, wenn sie in dieser Konstellation sind. Ich habe gar nicht mal Paul George und James Harden damit reingezogen bei dem ganzen Gesundheitsthema. Kawhi, es steht und fällt mit Kawhi. Wenn Paul George den ganzen Playoff-Run ausfällt, aber Kawhi spielt so, wie er jetzt spielt, wie ein Top-5-Spieler in der NBA, dann spielt das, glaube ich, nicht mal eine große Rolle. Harden wahrscheinlich noch eher, aber ich habe hier nur Gesundheit Kawhi stehen, weil darauf kommt es am Ende an. Die hätten gut und gerne auch die Suns geschlagen, letztes Jahr in den Playoffs mit Kawhi, wenn er sich da nicht verletzt hätte. Das nahm schon wieder so ein bisschen die Züge an, dass Leonard da sein Team zu einem Großteil alleine einfach trägt und ins gelobte Land führt. Und so gut ist er einfach immer noch. Frage ist, ob er das wirklich über 2,5 Monate so halten kann. Oder ob es dann irgendwann in Runde 1 oder Runde 2 wieder den Moment gibt, wo dann alle Titelträume der Clippers begraben werden müssen. Aber das ist die große, große, große Sorge, die jeder Clippers-Fan auch hat, dass sich Kawhi Leonard verletzt.
So ist es. Wer fehlt uns denn dann noch? Phoenix fehlt
die
noch und Denver.
Suns und Nuggets, ja.
Ja, dann, also ich denke mal, die Nuggets hätten wir beide, wenn wir das jetzt durchranken würden, an 1. Dann machen wir doch mal in Phoenix weiter. Was ist da ein großes Fragezeichen?
Größe und Athletik im Kader. Dieses Team ist nicht wirklich athletisch, dieses Team ist nicht wirklich groß. In einem Sport wie Basketball könnte das zu einem Problem werden. Es war mir hier jetzt ein bisschen zu blöd, auch wieder zu sagen, ja, Defense oder was auch immer. Das war mir jetzt ein bisschen zu allgemein gehalten. Ich glaube, dass größere und stärkere Teams die Suns in den Playoffs vor massive Probleme stellen können. Und wenn sie dann nicht jeden Wurf treffen, dann war es das halt für sie. Also könnte man sogar umdrehen, das Fragezeichen der Suns ist, können sie jeden Wurf treffen? So, dass es einfach egal ist, was man für Defizite im Kader hat. Wenn sie es können, dann sind vielleicht die Defizite egal, wenn nicht, dann nicht. Du setzt sehr, sehr viel darauf, dass ein Nurkic spielbar ist in den Playoffs, was bezweifelt werden kann. Weil wenn das nicht ist, dann hast du ein ganz großes Problem. Ich wollte an der Stelle auch die Gelegenheit hier im Podcast mal nutzen, ganz kurz. Ich habe ein Video gemacht über Kevin Durant als Center, als neue Geheimwaffe. Und das war obviously viel, 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 viel zu vorschnell. Ich hatte das nach 3 Spielen, wo wir das regelmäßig gesehen haben, gemacht, dieses Video mit diesem historischen Comeback gegen Sacramento, mit diesem genialen Crunch-Time-Game gegen die Pacers und ich weiß nicht, wer es noch war. Wir haben bis dahin nicht super viele Possessions gesehen mit KD auf der 5, aber das, was wir gesehen haben, hat an beiden Enden des Parketts herausragend funktioniert. Ich habe mein Video gemacht, alles schön und gut. Stand heute hat man in den Minuten mit KD als Center ein Net-Rating von -11,8. Man hat ein Defensive-Rating von 125, 9er Percentile. Man hat ein Offensive-Rating von 113, 35er Percentile. Dieses -11,8 sind 13er Percentile. Man, okay, das ist crazy. Gegnerische Teams haben eine offensive Rebound-Rate von 40,5%. 2 von 5 Misses der Gegner gegen Suns-Liners mit KD auf der 5 führen zu offensiven Rebounds. 0er Percentile. Während man selber aber auch gar keine offensiven Rebounds holt.
Was hast du gesagt? 40%? 40,5. Gegnerische Offensiv-Rebound-Quote.
Ja.
Alter. Der Liga-Durchschnitt ist 27% aktuell.
Ja. Man wird defensiv gekocht. Man ist offensiv nicht gut genug. Das Problem ist vielleicht auch gar nicht mal KD auf der 5. Das Problem ist, dass du 4 Shooting Guards an seiner Seite hast, basically. Du kannst nicht mit einem Nicht-Center auf der 5 spielen, wenn du drumherum kleine und nicht athletische Spieler hast. Du bist zu klein, du bist zu schwach, du bist körperlich unterlegen mit solchen Lineups, was dir vor allem am defensiven Ende zum Verhängnis werden kann und werden wird. Dallas hatte sowas von leichtes Spiel im ersten Game nach dem All-Star-Break. Und Dallas ist sicherlich jetzt athletischer und größer, als man es vor der Deadline war. Aber ist jetzt auch nicht der Gold-Standard, wenn es darum geht, Größe und Athletik aufs Parkett zu bringen. Dieses Suns-Team wird gekocht von großen athletischen Teams wie den Lakers, selbst den Pelicans, von den Nuggets. Und das sind nur ein paar Beispiele von den Timberwolves-Teams aus der Western Conference. Und ich weiß nicht, inwiefern das dann so richtig Alternative ist. Und wenn dein Plan A, Nurkic als Center, schwierig ist und du keine Alternative
hast. Das wollte ich auch gerade sagen.
Ist ungünstig. Ja. Und das ist so ein bisschen die Sorge, die ich mit Phoenix habe. Wie gesagt, sie haben dieses absurde Ceiling. Und wenn KD und Book einfach jeden Wurf treffen und Beal, dann ist es egal. Womöglich, gut möglich. Aber ja, ich switche um. Mein großes Fragezeichen ist, kann die Big Three jeden Wurf treffen? Weil das müssen sie, um diese anderen Defizite wieder gut zu machen. Und dann hast du natürlich auch so Kleinigkeiten wie Bradley Beals Gesundheit und andere Dinge. Aber vor allem ist es, dass dieser Kader nicht groß und athletisch genug ist.
Ja, same. Ich hatte zuerst Gesundheit auch da stehen. Nicht nur wegen Beal, sondern auch wegen Booker, der sneaky so gut wie jedes Jahr viele Spiele verpasst. Durant, der mehrere große Verletzungen hatte in den letzten Jahren, aber das war mir dann ein bisschen zu langweilig. Und dann habe ich mich aber auch für die Defense-slash-Size-Geschichte, also Size, aber was sich dann natürlich vor allem auf die Defense auswirkt. Weil ich glaube, offensiv, auch da kannst du vielleicht sagen, hey, die haben jetzt wirklich wenig zusammengespielt, die drei. Aber auf dem Papier ist das offensiv über jeden Zweifel erhaben. So, ist mir egal, dass sie keinen nominellen Point Guard haben. Ist mir egal, dass die drei vielleicht tatsächlich ein bisschen redundant sind in ihren Skillsets. Aber wenn die drei und wenn vor allem Durant und Booker gut drauf sind, können die jeden Gegner aus der Halle schießen an einem guten Abend. Aber ob sie es auf der anderen Seite verhindern können, selber aus der Halle geschossen zu werden, das ist ein sehr, sehr großes Fragezeichen. Bleibt noch der Titelverteidiger. Auch da können wir es, glaube ich, relativ kurz machen. Die Nuggets sind das Team, wahrscheinlich ligaweit, bei dem man am ehesten, also bei dem das Fragezeichen am kleinsten ist. Du hast deine Top 5, deine Starting 5, Jokic, KCP, Porter, Gordon, Murray, die sowohl individuell als auch in ihrer Zusammenstellung das absolute Nonplusultra waren letztes Jahr und wahrscheinlich auch dieses Jahr wieder sind. Aber dahinter wird es halt nochmal deutlich schneller dünn als letztes Jahr. Also mein großes Fragezeichen ist die Bank. Du hast, wenn wir jetzt hier die Regular Season Rotation sortieren nach den Minuten pro Spiel, dann haben wir auf Platz 6 Reggie Jackson, der letztes Jahr in den Playoffs gar keine Rolle gespielt hat. Wo ich mich frage, wird das dieses Jahr auch wieder so sein? Dann haben wir Christian Brown, Peyton Watson, Justin Holiday. Und nehmen wir von mir aus Julian Strother noch mit rein. Der ist, aktuell wäre das der 10. Mann. Erstens die große Frage, da ist weder DeAndre Jordan noch Signagi mit dabei. Das wären so nominell die beiden Backup-Bigs. In den Playoffs wird es dann auch wieder viel Gordon auf der 5, viel gestaggert. Also da mache ich mir jetzt keine so großen Sorgen. Aber einfach generell gesprochen, wenn wir jetzt mal Jackson ausklammern, dass dann dein 6., 7., 8., 9. Mann Brown, Watson, Holiday und Strother heißt, das macht mir schon ein bisschen Sorgen, weil man gerade im Vergleich zum Title Run letztes Jahr natürlich vor allem Bruce Brown, aber eben auch Jeff Green verloren hat. Das war vor der Saison schon das Fragezeichen, da haben wir drüber gesprochen in unserer Contender-Ranking-Folge, wie ich mich erinnere. Es ist keine riesige Sorge, weil alles steht und fällt mit den großen fünf. Und die Nuggets haben gezeigt, dass sie einen Titel gewinnen können letztes Jahr und da waren sie auch kein super tiefes Team. Aber es ist schon noch mal ein Stückchen größer, das Fragezeichen, als letztes Jahr für mich, wie viel von der Bank kommen kann.
Habe ich genauso. Bei mir ist es halt kein großes Fragezeichen, weil ich jetzt auch Stand heute, okay, das ist vielleicht auch die Frage an dich, sind deine Sorgen, was die Nuggets-Bank angeht, heute größer, kleiner oder genauso groß wie vor der Saison?
Größer.
Okay, meine sind kleiner.
Wirklich? Warum?
Weil Christian Brown und gerade Peyton Watson mir gezeigt haben, dass sie den Sprung gemacht haben und dass sie verlässliche Bankspieler sein können. Plus Reggie Jackson, wo man jetzt nicht damit rechnen konnte, dass er so kommt. Und das sind für mich drei Gründe oder drei Sachen, die jetzt vor der Saison für mich nicht klar waren und die sich jetzt zum Guten entwickelt haben. Weshalb ich im Nachhinein jetzt sogar sagen würde, dass die Sorgen über Denvers Bank im Sommer ein bisschen übertrieben waren von allen Seiten. Sie sind okay. Auch, also das ist auch nur hier bei mir mit drin, weil dieses Team keine anderen Fragezeichen hat.
Ja, ja.
Du kannst sagen, okay, absolut. Wenn Nikola Jokic jetzt vom Pferd runterfällt und sich ein Bein bricht, dann war's das. Aber neuntbeste Defense der NBA statistisch in dieser Saison. Man hat diese Starting Five zusammen, man hat den, ich sag's nochmal, zweitbesten Head Coach der NBA. Man hat alles. Und die Bank ist dann noch das größte dieser Fragezeichen, wenn man halt das Haar in der Suppe sucht. Aber die Nuggets spielen eh mit einer 8-Mann-Rotation in den Playoffs. Und wenn sich da keiner verletzt und die Stars Heavy Minutes spielen, dann ist es, für mich spielt es keine Rolle, dass dann wieder der 9. und 10. Mann heißt. Das könnte interessant werden, wenn sich jemand verletzt. Aber wenn nicht, dann ist es halt eine 8-Mann-Rotation. Und dann spielst du halt seit 40 Minuten mit Joker auf der 5, 8 mit Gordon. Da kannst du alles switchen. Und dann spielst du mit Jackson, Brown und Watson auf. Ja. Von der Bank hast du deine 8-Mann-Rotation und fertig. Deswegen, Fragezeichen ja, großes Fragezeichen nein, in meinen Augen.
Könnte vielleicht noch sagen, dass die Offense in der Regular Season nicht mehr, also nicht ganz so auf Hochtouren läuft wie letztes Jahr noch. Letztes Jahr waren sie 5. in der Offense, dieses Jahr 10. Aber auch das, obwohl man einen komplett fitten Murray hatte im Vergleich zum letzten Jahr, aber auch das. Da sucht man dann wirklich Haare in der ansonsten sehr, sehr leckeren Suppe.
Das ist mein Spruch.
Und damit rüber in den Osten?
Yes, sir.
Auch da würde ich sagen, fangen wir wieder von hinten an. Ja, das ist eine gute Frage. Wen habe ich denn ganz hinten? Es fühlt sich so falsch an, nicht
den
Hit ganz hinten zu haben, aber ich habe es nicht.
Okay.
Aber,
du hast New York
ganz hinten. Aber lass uns, also ich finde die interessanteste Diskussion sind die Heat. Weil das Fragezeichen bei den Heat ist, dass sie einfach kein gutes Team sind, Stand heute. Das so, also ich würde sagen, wenn du zum Jobinterview, hallo, ich wäre gerne NBA-Contender, dann ist wahrscheinlich die erste Frage, sind sie denn ein gutes Team? Und wenn dann die Antwort nein ist, dann, ja gut, dann danke, dass sie da waren.
Ja. Wir melden uns. Okay, und dann kommt die zweite Frage, was ist denn ihre Berufserfahrung in den letzten 4 Jahren?
genau.
Und dann sind sie wieder im Business.
Ja, also, die Heat sind halt ein laufendes Enigma, wirklich. Also buchstäblich ein Null-Team. Net-Rating 0,0 aktuell. Offense Platz 21, Defense Platz 10. Bei jedem anderen Team mit diesen Werten würden wir sagen, ja, keine Chance. Aber es sind halt die Heat. Es ist halt Jimmy Butler, es ist halt Eric Spoelstra. Jetzt haben sie Scary Terry noch mit dabei, Bam als Defensiv. Also, es ist halt Miami und deswegen darfst du sie nicht abschreiben und deswegen habe ich sie ja auch über den Knicks. Ich weiß nicht, ob ich sie, wahrscheinlich hätte ich sie sogar über den Cavs. Was sich halt so falsch anfühlt, aber naja. Also sind wir uns dabei bei den Heat einig? Fragezeichen, eigentlich kein gutes Team, aber es sind halt die Heat.
Genau so. Ich hatte es formuliert, als hat Jimmy Butler genug Hilfe, aber mir gefällt dein Fragezeichen deutlich besser. Allerdings, ich bleib dabei, das Team geht in die Conference Finals. Miami geht in die Conference Finals.
Ja, das ist wahrscheinlich aktuell kein so großer Hot Take mehr, wie es noch vor 3-4 Wochen gewesen wäre. Wir hätten wahrscheinlich beide die Knicks ganz unten, oder?
Ja, müssen wir auch nicht viel reden. Haben wir neulich eine ganze Folge drüber genutzt. Star Power. Du hast keinen Top-20-Spieler. Keinen klaren Top-20-Spieler, aber selbst Stand heute bei aller Liebe zu Brunson ist er wahrscheinlich kein Top-20-Spieler. Und das funktioniert dann halt irgendwo nicht.
Plus, es kommt halt noch Randalls Verletzungsstatus dazu. Also das ist jetzt nicht ganz so entscheidend für die Knicks, wie es jetzt, wir werden gleich nach Philadelphia kommen. Aber Randall aktuell raus mit einer Schulterverletzung. Anscheinend ist immer noch auf dem Tisch, ob er operiert werden muss oder eben nicht. Und wenn er, also gehen wir mal davon aus, er muss nicht operiert werden und kommt noch wieder in den nächsten Wochen irgendwann. Inwiefern hilft dir ein eingeschränkter Randall wirklich weiter? Also es ist bei einem fitten Randall ist es ja manchmal schon die Frage, inwiefern er dir weiterhilft. Aber da würde ich unterm Strich dann schon noch sagen, der Dude, der 24, 9 und 5 auflegt, ist tendenziell gut für dein Team. Aber ein angeschlagener Randall und so wie wir ihn kennen, wird das nicht dazu führen, dass er sagt, Jungs, macht ihr mal, ich halte mich zurück. Das kommt dann noch dazu. Aber das große Fragezeichen ist ganz klar die Star Power. Sie haben wahrscheinlich in einer Sixers-Serie ohne Embiid wäre es interessant zu sehen, wer der beste Spieler auf dem Parkett ist, weil das würde ich Maxi zwar zutrauen, aber da würde ich schon noch sagen, dass Brunson auf dem Papier die Nase vorn hat. Aber ansonsten haben sie halt in keiner Serie den besten Spieler.
Ich meine, gut, Cleveland, wenn es ein ähnliches Szenario ist wie letztes Jahr, Also in der Knicks-Cavs-Serie letztes Jahr hatten die Knicks halt den besten Spieler. Was halt aber auch daran lag, dass Garland und speziell Mitchell halt ja da nicht, warum auch immer, also aus Grund von verschiedenen Gründen, ist ja nicht nur ihr eigenes Versagen gewesen, halt nicht auf dem Level waren, was wir von ihnen gewöhnt sind. Da wäre es halt noch so ein Thema, aber in den anderen Serien halt. Und jetzt, wenn wir in den Westen gucken, hast du halt, abgesehen von Minnesota, in jeder Serie ganz klar nicht den besten Spieler. Und du hast in einigen Serien nicht mal einen der besten zwei Spieler und dann wird's halt ganz schwierig.
Ja, und du hast wahrscheinlich in keiner Serie den besten, zweitbesten Spieler. Also selbst wenn man sagen kann, Brunson, der ist dann der zweitbeste Spieler overall in der Serie. Sein Co-Star ist dann halt vielleicht ein eingeschränkter Randall. Oder OG Anunoby? I don't know. Wollen wir in Cleveland weitermachen, wenn du sie gerade schon angesprochen hast? Mein humoristisches Fragezeichen wäre PTSD aus der Vorsaison. Ich habe mir auch diese Serie dann nochmal angeschaut. Ich lese dir mal die Offensiv-Ratings, also die individuellen Offensiv-Ratings. Klar, 5 Spiele, small sample size, aber Mitchell 101, Garland 104, LeVert 111, Mobley 93, Okoro 109, Osman 95 und Jared Allen stach raus mit 131, aber das waren dann halt auch 90% Dunks. Das war schon von vorne bis hinten sehr, sehr, sehr erschreckend. Ja, du hast hier mit Max Strus, mit Niang, du hast dir mehr Feuerkraft reingeholt. Und jetzt mal weg von dieser Knicks-Serie. Letztes Jahr mein größtes Fragezeichen bei den Cavs ist, ob die beiden Bigs in den Playoffs zusammen wirklich spielbar sind. Und das ist halt echt ungünstig. Also Garland spielt keine geile Saison. Ich denke, du kannst wirklich den Case machen, dass Mobley und Allen der zweit- und drittbeste Spieler deines Teams sind. Und wenn du die beiden halt nicht zusammen auf dem Feld stehen lassen kannst, ohne dir Sorgen zu machen, zerstört zu werden, das ist schon nicht geil. Also die Cavs, wir haben neulich drüber gesprochen, ich glaube, das war kein reiner Zufall, dass in dem Moment, in dem erstens Garland verletzt war und Mitchell dann einfach diese Hierarchie im Backcourt mehr Sinn ergeben hat und dass Mobley verletzt war und du wirklich das simple Rezept Mitchell, Allen plus Shooting drumherum, dass das so geil funktioniert hat und dazu geführt hat, dass die Cavs so einen Aufschwung hatten, das ist kein Zufall. Und die Cavs hatten bislang in dieser Saison 16 verschiedene Lineups mit also mindestens 50 Possessions mit einem positiven Net-Rating. Und nur 2 dieser 16 sind mit Mobley und Allen. Es ist halt einfach keine geile Situation, wenn du dich fragen musst, ob du deinen zweit- und drittbesten Spieler zusammen auf dem Feld haben kannst in den Playoffs. Und in der Situation waren sie letztes Jahr. Da haben wir es nicht so richtig kommen sehen. Das wurde dann erschreckend klar durch diese Knicks-Serie. Und in der Situation sind sie halt immer noch.
Mein großes Fragezeichen, was ich mit diesem Cleveland-Team habe, ist Coaching. Und das klingt blöd, weil sie einen der besten Headcoaches der bisherigen Regular Season haben. Aber ich bin da trotzdem mega skeptisch. Und vielleicht an der Stelle auch nochmal ganz kurz hier, um die Gelegenheit zu nutzen. Sicherlich kritisieren wir hier gerade viele, viele Teams, aber wir haben sie nur mit drin, weil sie die besten Teams der NBA sind. Also Beispiel Minnesota, die wir hier in Anführungszeichen haten, sage ich mal, und ihnen nicht viel zutrauen. Wir reden hier nur über Minnesota, weil sie alle Erwartungen bisher übertroffen haben. Und wir haben es am Anfang auch von vornherein gesagt, das sind Teams, bei denen es uns nicht komplett schocken würde, und denen wir mindestens diese 1% Chance auch geben, Meister zu werden. Und das heißt schon was. Deswegen, ich hoffe, dass die Leute dann jetzt hier nicht aus der Folge rausgehen und sagen, ja, mein Lieblingsteam wurde hier nur gedisst und komplett in den Dreck gezogen und viel zu pessimistisch gesehen. Also das sind alles Teams, die eine ziemlich gute Saison spielen. Und wir reden über die besten Teams der NBA, die alle eine Chance haben. Gibt halt aber auch bei den allermeisten Teams Sachen, die uns skeptisch machen. Und deswegen, ich weiß, wie blöd das jetzt vielleicht klingen mag, JB Bickerstaff jetzt hier dann als Schwachstelle zu bezeichnen, nach dem Job, den er da bisher gemacht hat. Aber es ist nun mal so. Es tut mir leid. Wenn er im Coach of the Year Rennen dieses Jahr ist, dann hat er das vollkommen verdient. Und dann finde ich das gut und kann dann auch differenzieren zwischen dem, was er in der Regular Season bisher gemacht hat und was er aber auch in den Playoffs letztes Jahr gemacht hat, weil das war böse. Also das, was Tom Thibodeau da mit JB Bickerstaff veranstaltet hat an der Seitenlinie, war nicht jugendfrei. Das war ganz, 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 ganz böse und schwierig mit anzuschauen aus Perspektive, dass man A, Cleveland-Fan war oder für Cleveland getippt hat in dieser Serie. Also ich habe Cavs in 5 getippt. Und ich weiß nicht, was du hast. Du sogar Cavs in 4 getippt? Ich weiß es gar nicht.
Ich weiß aber es auch nicht mehr genau. Kann aber sein.
Wir waren beide sehr, 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 sehr für Cleveland. Und Cleveland hat diese Serie zu einem großen Teil auch verloren, weil das Coaching-Duell nicht ausgeglichen war. Und wenn ich dann halt gucke auf potenzielle Ostserien gegen Miami, hast du das Duell gegen den besten Headcoach im Game. Gegen Philly hast du das Duell gegen einen der 5 besten Headcoaches im Game. Über New York muss ich jetzt nicht viel reden, da haben wir gerade eben schon drüber geredet. Ja, bei Boston könnte es ein Duell auf Augenhöhe sein. Milwaukee würde den Cavs fast schon liegen, wenn wir über das reine Coaching-Matchup reden. Aber ich habe da große Fragezeichen und gerade In-Game-Adjustments, Coaching von Spiel zu Spiel, Scouting vorher, sich auf den Gegner einzustellen, Schwachstellen zu finden, Schwachstellen zu bestrafen und all die Sachen, die einen Coach zu einem guten Playoff-Coach machen, muss JB Bickerstaff erst noch beweisen, dass er das kann. Und ich glaube, gerade er ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass es halt zwei sehr unterschiedliche Jobs sind. Und das ist was, worüber wir vielleicht irgendwann nochmal reden können. Und generell auch aus Sicht der Lakers, worüber ich ein bisschen nachgedacht habe in den letzten Wochen. Ich glaube, es gibt Regular Season Coaches und es gibt Playoff Coaches. Und ich glaube, es gibt welche, die sind in dem einen besser und dann gibt es welche, die sind in dem anderen besser. Also es ist also nicht automatisch so, dass Regular Season ist das Anfängerlevel und ein paar davon sind dann auch noch gut auf dem fortgeschrittenen Level in den Playoffs. Und ich glaube, dass es in beide Richtungen geht. Ich glaube, dass Darvin Ham ein besserer Playoff-Coach ist als Regular-Season-Coach. Ich glaube, dass andere Dinge erforderlich sind, um ein guter Regular-Season-Coach zu sein und dafür andere Dinge als ein guter Playoff-Coach zu sein. Das ist, Marathonläufer sind nicht die besten Sprinter und umgedreht genauso. Was jetzt ein krasser Vergleich ist, so ist es nicht. So unterschiedlich ist es natürlich auch nicht, aber um sich vielleicht ein kleines Bild davon zu machen. Und ich glaube, dass viel von dem, was JB Bickerstaff gut macht und gut kann und wie er sein Team einstellt, ist sehr gut gemacht findet, die lange Regular Season. Ich glaube nicht, dass er gut genug ist in den Playoffs. Und deswegen ist das mein großes Fragezeichen, was ich habe, in Kombination zu unter anderem dem, was du gesagt hast, dass man halt ja mit den beiden Bigs da potenziell Probleme bekommt. Aber auch hier vielleicht, selbst wenn wir über Sachen wie Star Power reden, wird es da bei den Cavs schon dünn, die auch in vielen Serien nicht den besten Spieler auf dem Parkett haben. Von daher, ja, viele, viele Fragezeichen auch bei diesem Cleveland-Team.
Gut, die großen drei fehlen uns noch. Beim einen können wir es sehr, sehr kurz halten. Wenn Joel Embiid bei annähernd 100% ist, dann sind die Sixers ein Contender. Wenn nicht, dann nicht.
Gefällt mir.
Weiter geht's. Du hast Coaching angesprochen. Dann würde ich sagen, führt uns das eindeutig nach Boston? Nee, nach Milwaukee natürlich.
Naja, komm.
Ja, Boston auch ein bisschen. Aber vor allem Milwaukee. Unser alter Freund Doc Rivers.
Ja.
Hast du einfach nur Doc Rivers Namen stehen als größtes Fragezeichen?
Ich habe einfach Coaching stehen.
Na, okay.
So langsam sicher bin ich skeptisch, ob der Mann wirklich ein echter Doktor ist. Je mehr ich da gucke, ich habe fast die Befürchtung, das ist gar kein echter Doc.
Ich bin auch langsam, aber sicher zweifle ich dran, ob er ein guter Playoff-Coach ist. Ich weiß, das hört sich jetzt verrückt an, aber weil er ja schließlich, wie wir alle wissen, 2008 bei den Boston Celtics eine scrappy Underdog-Truppe zu einem wundersamen Titel geführt hat und seitdem ja auch einfach nur bestätigt hat, dass das, wie gut er ist.
Ja, da würde ich abwarten. Small sample size.
Hey, diese Interview Tour de France, auf die er gegangen ist während des All-Star Breaks, also das war ja ein Offenbarungseid zum Teil schon, dass du dich in ein Interview hinsetzt und sagst, ja, I told ownership, I don't know why. Also so nach dem Motto, ich weiß auch nicht, warum die mich geholt haben. Du warst Berater. Du hast dich selber geholt, mehr oder weniger. Ey, also das war wirklich erschreckend.
Aber ich habe so unglaublich viele lustige Tweets gesehen danach, wie einfach dieser Satz umgewandelt wurde in alle möglichen Szenarien. Also, ja. Was weiß ich, ich habe Jesus von Anfang an davor gewarnt, dass mit diesem Judas hieß er mal, dass mit dem irgendwas nicht stimmt. Das, oder Star Wars hast du geguckt, oder?
Ja, ja.
Oder nicht? Ich habe die Jedi von vornherein vor Palpatine gewarnt. Direkt gesehen, da irgendwas. Und dann hat er, und das Beste fand ich dann noch, ich habe die Milwaukee Bucks direkt davor gewarnt, Doc Rivers zu holen. Also da waren also so unfassbar viele lustige Dinge mit dabei gewesen. Ja, generell das Ganze immer lame people, blame people ist ein ganz schöner Sprichwort, ist eine ganz schöne Redewendung, die sich oft bewahrheitet hat, zumindest laut meiner Erfahrung. Und Leute, bei denen immer die anderen schuld sind. Und nicht nur die anderen, sondern generell die Umstände und äußerliche Faktoren und hier und da und nie war ich schuld. Das sind Leute, die da sowas sagen, von denen ich dann halt nicht der allergrößte Fan bin. Und Doc Rivers ist da sehr bekannt dafür, dass immer alles dann nicht seine Schuld war. Plus dieses Interview, wo er dann ja seine Spieler da dann öffentlich da noch kritisiert hat und so, weiß ich nicht. Das kommt halt noch obendrauf zu der Arbeit, die er dann actually an der Seitenlinie leistet, die halt auch nicht so toll ist. Von daher, ja, Doc Rivers. In meinen Augen hat dieser Coaching-Wechsel den Bucks viele Prozente gekostet, wenn wir die Chancen auf den Titel in Prozente messen. Ich will nicht sagen, dass sie den Titel kostet und dass sie jetzt gar keine Chance haben, weil sonst würden wir ja auch hier nicht reden über sie heute. Aber ich habe ihre Titelchancen davor als höher eingeschätzt. Auf der anderen Seite, dass die Bucks so schlecht spielen seitdem, ist nicht unbedingt seine Schuld. Auch das habe ich neulich in einem Video runtergebrochen. Das hat viele Faktoren. Damian Lillard ist in einer für ihn wahnsinnig krassen Cold Streak. Chris Middleton hat eine Menge Spiele verpasst. Gegner treffen besser, als sie es eigentlich tun gegen dieses Bucks-Team. Mir gefällt eine Menge von dem, was er bisher gemacht hat. Gerade am defensiven Ende. Back to the roots. Zurück zur Drop-Defense. Lopez hat wieder deutlich mehr Impact. Wir sehen auch immer mehr Zone und Switching in gewissen Situationen. Also, was er defensiv gemacht hat, ist okay. Bisher ist gut. Er ist sicherlich nicht dafür verantwortlich, dass die Bucks so wenig gewonnen haben, seitdem er übernommen hat. Aber aufs Große und Ganze gesehen, ja. Also, wenn Miami gegen Milwaukee spielt und alle sind fit, dann gehe ich halt auch mit Miami alleine wegen dem Coaching.
Ja. Ob ich so weit gehen würde, weiß ich nicht. Aber ich I see your point auf jeden Fall. Ja, Coaching, also gar keine Frage. Ich habe mir die Perimeter-Defense noch aufgeschrieben, so als Backup-Fragezeichen quasi, weil halt mit Spielern wie Dame und Beasley, also Leute da rumrennen, die halt, wenn es schlecht läuft, einfach Slalomstangen sind. Plus Middleton, Crowder, solche, die einfach ja, die Spritzigkeit vergangener Tage vermissen lassen. Also Perimeter-Defense ist noch ein großes Problem oder Defense generell. Über die Saison hinweg sind sie immer noch auf Platz 20 im Defensive Rating. Jetzt seit Doc übernommen hat, das muss man ihm lassen, sind sie immerhin 12. Dafür ist die Offense komplett in sich zusammengebrochen. Ja, also Defense ist noch so ein Fragezeichen, aber vor allem natürlich Doc Rivers, klar. Und dann fehlt uns noch der große Favorit im Osten. Hatten wir ja auch neulich schon mal drüber geredet, dass die Clutch-Offense eine große Sorge von uns ist. Die Statistiken sagen immer noch, dass das nicht ganz stimmt. Der Eye-Test sagt immer noch, dass das stimmt. Ist das weiterhin dein großes Fragezeichen oder hast du was anderes?
Sag mir deins und dann sage ich dir meins.
Meins ist die Gesundheit von Kristaps Porzingis.
Dann ist es bei mir die Clutch-Offense, ja.
Okay. Wäre meins die Clutch-Offense gewesen, wäre dann deins genau die Gesundheit von Porzingis
so
gewesen?
Genau so.
Ja, okay. Also ja, auch hier, klar, Gesundheit, wenn sich ist bei jedem Team so. Wenn sich Jason Tatum verletzt, sind die Celtics wahrscheinlich raus. Wenn sich Giannis verletzt, sind die Bucks raus. So, das kannst du bei jedem Team sagen. Aber Porzingis ist natürlich jemand mit seiner Verletzungshistorie und er ist einfach so immens wichtig für dieses Team. So, es ist immer noch, also klar, Tatum ist der beste Spieler, der Anführer und all das. Aber die Diskussion, wer der zweitwichtigste Spieler der Celtics ist, ist immer noch eine sehr, sehr interessante. Und Porzingis hat da zumindest mal einen sehr guten Case. 5 der besten 6 Lineups, die Boston bislang aufs Feld gebracht hat in der Saison, sind mit Porzingis auf dem Feld. Wenn der sich verletzt, dann steht da plötzlich ein ganz anderes Team. Und da will ich dann erstmal sehen, dass dieses Team auch diese Höhen erreichen kann, die sie bislang erreicht haben.
Ich werde die Tage auf meinem YouTube-Kanal, ich habe übrigens einen YouTube-Kanal,
ach krass,
ein Video machen. Ich weiß nicht, wie ich es nenne, sowas nach dem Motto, was hätte sein können oder so. Wo es so ein bisschen darum gehen soll, was denn eigentlich mit Dallas gewesen wäre, wenn sie den heutigen Porzingis damals gehabt hätten. Weil das hätte alles verändert für dieses Team. Und ja, also ja, auf jeden Fall. Also Porzingis unfassbar wichtig als defensiver Anker, als jemand, der endlich auch Post-Ups erfolgreich beenden kann. Das ist ja immer dieses Porzingis-Problem gewesen, weshalb dieses Doncic-Porzingis-Two-Man-Game, was ja so vielversprechend war damals, überhaupt nicht funktioniert hat, ist, weil Gegner die ganze Zeit ihre kleinen Spieler an Porzingis rangeswitcht haben und er daraus kein Kapital schlagen konnte, überhaupt nicht. Und das ist mittlerweile anders. Porzingis ist, ich möchte fast sagen, sogar der effizienteste High-Volume-Post-Up-Scorer der NBA in dieser Saison. Wenn er nicht ganz Platz 1 ist, dann ist er auf jeden Fall ganz, ganz weit hoch. Und das ist halt
ja, ich hab's auch im Hinterkopf,
von Tag und Nacht zu diesem Dallas Porzingis plus auch so generell sein Mindset, dass er endlich bereit ist, sich hinten anzustellen. Der Porzingis aus Dallas damals hätte hier nicht in Boston die dritte, vierte, auch manchmal fünfte Geige gespielt. Auf gar keinen Fall. All das führt halt dazu, dass er, wie du gesagt hast, wahnsinnig wichtig für dieses Team ist. Was sich leider nicht geändert hat im Vergleich zur Dallas-Zeit, ist seine Verletzungsanfälligkeit. Wenn sich das auch noch geändert hätte, dann wäre es richtig, richtig gut für Boston. Deswegen, die Hoffnung der Celtics stehen und fallen so ein bisschen mit der Availability von KP. Ich habe mich allerdings trotzdem dann auch noch für die Crunch-Time-Offense entschieden. Du hast es gerade schon gesagt, die Stats sagen ein bisschen was anderes als der Eye-Test. Aber das ist auch gar nicht immer nur zwangsweise bezogen auf die letzten 5 Minuten eines knappen Spiels, sondern sagen wir, wenn wir es auf Englisch hier aussprechen, vielleicht Offense in High-Pressure Situations. Und das kann halt auch ein Elimination-Game oder Closeout-Game sein, ein Game 7. Das kann auch mal das komplette vierte Viertel sein. Das kann sein, wenn dir ein Spiel droht, aus der Hand zu geraten im Verlaufe des Spiels in einer wichtigen Playoff-Phase. Und dann neigen die Celtics halt zu dieser Ich-bin-dran-du-bist-dran-Offensive, vergessen ihren Team-Basketball und vergessen das, was sie eigentlich sonst machen, was sie so stark macht. Haben aber leider nicht das Spielermaterial und das Personal für diese Art Spielweise. Wenn das gleiche den Clippers passiert, die dann auf einmal vergessen, ihre Spielzüge zu laufen, sondern Iso-Ball laufen, dann hast du Kawhi und dann hast du Paul George und dann hast du James Harden. Und dann funktioniert das vielleicht. Aber Tatum und Brown und Holiday, das sind nicht Isolation Advantage Creator, die über jeden Zweifel erhaben sind. Und da lässt sich vielleicht auch ein bisschen noch die Parallele ziehen zu auch hier dem Fragezeichen Star Power. Ich würde es vielleicht nicht Star Power nennen, sondern dieser super duper Star Power. Vielleicht als kleine Reference zu einer unserer letzten Folgen. Nicht zu vergleichen mit dem Fragezeichen, was wir bei den Knicks haben, die halt einfach keinen Top-20-Spieler haben. Das ist bei den Celtics natürlich nicht so. Aber es gibt auch genug Serien, in denen die Celtics nicht den besten Spieler haben. Sie haben ihn nicht in einer Bucks-Serie, sie haben ihn nicht in einer Philadelphia mit Embiid-Serie, sie haben ihn wahrscheinlich auch nicht in einer Serie gegen Miami, beziehungsweise hatten sie ihn nie in einer Serie gegen Miami in den letzten Jahren. Sie haben ihn nicht in einer Denver-Serie, sie haben ihn nicht in einer Clippers-Serie mit Kawhi, sie haben ihn nicht in einer Dallas-Serie, sie haben ihn womöglich auch nicht in einer Suns-Serie und dann werden mal Meister. Deswegen, Fragezeichen gibt's in Boston. Auf jeden Fall. Mehr als genug in meinen Augen.
So ist es. Zwei statistische Nuggets noch zum Thema Clutch Offense oder generell Clutch Performance. Statistisch gesehen, die Celtics die fünftbeste Clutch Offense und viertbeste Clutch Defense weiterhin, weswegen ich vorher gesagt habe, die Stats untermauern das eigentlich nicht, aber in Sachen Eye-Test bin ich weiterhin voll bei dir. Und ich habe nebenher die Porzingis Post-Up-Zahlen nachgeschaut. 1,4 Points per Possession aus Post-Ups heraus von den High Usage Guys, also die das auch tatsächlich einigermaßen häufig machen, ist das mit Abstand der Bestwert. Von allen Spielern ist es trotzdem der Bestwert. Also da sind Mikal Bridges und Kelly Olynyk sind dann noch gleich auf mit Porzingis, aber die nehmen 0,3 bzw. 0,4 Post-Ups pro Spiel und bei Porzingis sind es halt 3. Also das ist ein ganz anderes Level. Zum Vergleich vielleicht, also wie gesagt, Porzingis 1,4, Ivica Zubac 1,32, Joel Embiid 1,17, Jonas Valančiūnas 1,15, Nikola Jokic 1,14. Also wir reden da von einer komplett anderen Dimension effizienztechnisch im Vergleich zu Jokic und Embiid. Also das ist schon krass.
Ja, wobei man natürlich dazu sagen muss, dass die Offense der Sixers und Nuggets halt auf Post-Ups von denen beruht, während das im Falle der Porzingis Post-Ups oft einfach dann wirklich die attackierten Mismatches sind. Was halt erklärt, warum da andere Zahlen zustande kommen. Deswegen, um das vielleicht ein kleines bisschen zu relativieren, aber ich glaube, man muss da gar nicht Porzingis mit Doncic mit Embiid und Jokic vergleichen, sondern einfach mit Porzingis von vor 4 Jahren. Und dann hast du halt echt hier einen großen Unterschied und siehst einfach, wie er sich da weiterentwickelt hat und was er da gemacht hat. Und das werde ich halt in meinem YouTube-Kanal. Weil Stand heute, ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum er besser ist. Ich weiß nur, dass er besser ist. Ich weiß nicht, warum, weil ich es mir nicht so genau angeguckt habe. Ich hoffe, das ändert sich dann jetzt die Tage, wenn ich es mir genau anguckt habe. Ob das daran liegt, dass der Körperschwerpunkt nach unten gewandert ist, was ich aber auch nicht so wirklich glaube. Ich weiß nicht, vielleicht hat er auch ein bisschen mehr Masse draufgelegt. Ob da neue Moves dabei sind, was da los ist. Vielleicht liegt es auch an besserem Spacing oder whatever. Aber das ist das Schöne. Ich weiß, er ist besser geworden. Ich habe keinen blassen Schimmer, warum. Aber ich werde versuchen, das rauszubekommen.
So, das ist doch der Job letztendlich.
Ey, ja. Vielleicht ist es auch Glück.
Vielleicht. Einfach nur ein Dusel, der Mann.
Ja.
Dann sind wir durch für heute, oder?
Sind wir durch. Yes, sir.
Dann bleibt nur noch die Trivia-Frage. Und wie schon angekündigt, ist die heutige Trivia-Frage quasi eine Aneinanderreihung an Trivia-Fragen schon, aber mehr so ein bisschen, klappern wir mal ein bisschen Fun Facts ab. Ich hatte die folgende Idee. Wir haben ja jetzt heute über einige Teams gesprochen. Und ich habe für jedes dieser Teams, über das wir heute gesprochen haben, habe ich mir einen sehr random Spieler ausgesucht und habe mich mal gefragt, was war eigentlich das Career High dieses Spielers in Points in einem Regular Season Spiel? Und wir gehen die Spieler jetzt durch. Das ist also mehr so eine, also vielleicht beim einen oder anderen kannst du dich annähern, hast vielleicht eine Idee, aber bei vielen ist es halt auch einfach völlig random. Also es ist mehr so eine Schätzfragerunde, würde ich sagen. Und dann schauen wir mal, wie nah du dran bist bei den jeweiligen. Und ich würde sagen, wir fangen wieder im Westen an. Und fangen an mit einem absoluten Banger. Reggie Jackson, heutzutage in Diensten der Denver Nuggets.
Du möchtest jetzt das Career High an Punkten.
Genau, Career High Punkte in einem Spiel, in einem Regular Season Spiel von Reggie Jackson.
War das nicht in dieser Saison irgendwas, wo er mal so. Oder nee, das war dieser war irgendwie. Assists oder sowas oder irgendwas, wo er, ich weiß gar nicht mehr. Irgendwas,
ja, ich weiß es auch nicht mehr genau. Es war auf jeden Fall das krasse Jackson und die Andre Jordan Throwback Game gegen wen waren das? Gegen irgendein Team, das dann zu Recht danach sehr gebasht wurde. Naja.
Ich würde sagen 38.
Nicht schlecht, es sind 40 im Jahr 2015. Reggie Jackson hat mal einen 40-Burger rausgehauen. Wir machen weiter in Minnesota. Kyle Anderson.
Kyle Anderson. 27.
Stark. Es sind 28. Das wäre natürlich okay, krass, wow, wenn du einen von denen wirklich auf den Punkt kriegst.
Okay.
Es wird aber nicht einfacher. OKC, Lu Dort.
34.
42.
Okay, das ist wild.
Im April 2021. Man muss aber bedenken, dass ja Dort in diesen ganz, ganz miesen OKC-Teams schon lange dabei war. Also hier und da sicherlich auch mal sehr grünes Licht hatte. Phoenix, Grayson Allen.
Hm.
'Hast du geantwortet? Ich habe dich nicht gehört.
Nein, ich habe nicht gehört, was du gesagt hast. Du hast dann gesagt, man muss bedenken, Dort ganz miesen, bla bla, aber hast du mir schon den neuen Spieler
gestellt? Ach so, ja, ich hatte dir den neuen schon gestellt. Grayson Allen.
Boah, war das vielleicht sogar in dieser Saison irgendwas? 33?
40. Im April 2019.
Okay.
Bei den Clippers habe ich natürlich unseren Deutschen genommen, Daniel Theis.
Boah, Theis hat bestimmt auch nicht so viel gemacht. Boah, also ich würde schon sagen, irgendwo in 20ern. 26 vielleicht oder so.
Oh, du hattest die richtige erste Zahl auf den Lippen. 25 sind's.
Ah.
Im Februar, okay, 2020 und sehr krasser Fun Fact:
für
Maxi
noch,
Kleber
oder?
Hat sein. Okay. Ja, wahrscheinlich. Maxi Kleber hat sein Career High auch im Februar 2020 aufgestellt. Und das waren wie viel?
29?
26.
Okay.
Knapp über Daniel. Hm. Hast du dich darüber geärgert, dass er zu grünes Licht hat? Taurean Prince.
Ja. Yeah. 38.
38.
Boah. Das war nicht.
Und zwar sogar zweimal. Zuletzt, nee, im Trikot der Lakers war es nicht. Zuletzt 2018 gegen die Badawara in Minnesota wahrscheinlich, ne? Wo hat denn der seine Karriere angefangen? Warte, das will ich jetzt kurz wissen. Prince, der war. Also war. Oder sogar in Atlanta noch, 2018? Ja, 2018 Atlanta sogar noch. Und in der Saison hat er knackige 14 Punkte pro Spiel aufgelegt. Der war mal richtig, richtig gut.
Ey.
Er ist immer noch.
Der ist immer noch richtig, richtig gut. In einer kleinen Rolle.
Einen haben wir noch im Westen, Gary Payton II.
Boah.
Fünfundzwanzig.
Okay.
Und auch da frage ich mich, im April 2018, da war er ja noch nicht in Golden State. Das war wahrscheinlich richtig random. April 2018, da war er. Also in der Saison wurde er von Milwaukee zu den Lakers getradet. Und im April, das müsste ja dann sogar für die Lakers gewesen sein.
Hm.
Ach krass. Ja, hat 11 Spiele für die Lakers gemacht. Dabei im Schnitt 10 Minuten. Aber im letzten Saisonspiel, auch noch im Stadtderby gegen die Clippers, hat er 30 Minuten gespielt und 25 Punkte gemacht.
Wahnsinn.
Und 12 Rebounds dazu. Krass. Okay, ab in Osten. Julius Randle.
Das war's noch nicht.
Ein bisschen mehr Star-Kategorie. Na, jetzt sind wir im Osten.
Also, das wird dann mal schön unterteilt hier in Osten und Westen. Hat Randle mal einen 50er aufgelegt? Ich überlege gerade. Ich würde sagen schon, weiß ich, 53.
Es sind 57 sogar. im März 2023 und ich sehe hier gerade, das war irgendwie Makes Knicks Franchise History. Aber warum sollte das Franchise History gewesen sein? Schaue ich mir parallel jetzt gerade noch kurz an. Wir machen weiter bei einem anderen All-Star, Bam Adebayo.
41. Hast du mich gehört?
Nee, leider nicht. Was hast du geantwortet?
41.
Damn! Hast du es gewusst?
Nein.
Stark. Es sind 41.
Geil.
Im Geil. Januar 2021. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Franchise History für Randle, weil es war der erste Knicks-Spieler, der 55 Punkte und 8 Dreier mindestens in einem Spiel rausgehauen hat.
Nice. Ich habe auch nicht nachgeguckt.
Sehr, sehr gut. Sehr gut. Ich bin stolz auf dich. Ein weiterer, nicht Danke. All-Star geworden, aber er hatte ein bisschen Bass. Derrick White.
35.
Na, nicht schlecht. 33.
Okay.
Und dann haben wir noch einen Kollegen in Milwaukee, der ist auch völlig random ist. Jay Crowder.
29.
Sehr knapp. 30.
Mal irgendein Spiel, wo wahrscheinlich viele Dreier fielen.
Ja, irgendwie sowas. Und es war am 01.01.2019. Wo war er denn da? War er da in Phoenix? 01.01.2019. Nee, Utah sogar noch.
Und davor war er in Cleveland.
In Utah. Mhm. Stimmt. Für glorreiche 53 Spiele.
Ja, den haben sie weggetradet.
Einen Zeit. Haben wir noch. Paul Reed.
Alter, was weiß ich.
Bei Paul Reed, kleiner Hinweis, das war vor genau einem Monat, 27. Januar 2024 gegen die Nuggets.
27.
Auch 30. Also das zeigt, glaube ich, dass in der NBA so ziemlich jeder Spieler irgendwo die Qualität hat, hier und da mal zu explodieren.
Jetzt will ich noch eine Frage stellen, aber die lässt sich nicht leicht beantworten. Was denkst du, was sehen wir zuerst? 100-Punkte-Scoring-Game oder Quadruple-Double?
Quadruple-Double. Ich glaube, also wir haben ja jetzt wirklich krasse Scoring-Explosionen gesehen von Luca. Also unter anderem eben auch von diesen Spielern, wo du ja sagen könntest, ja, damals war der Dreier noch kein Ding, heutzutage Pace und Dreier und so. Also Luca, Mitchell, Booker, so diese Jungs hatten ja schon ihre Explosionen und wir sind immer noch sehr, sehr weit weg von den 100. Wir sind, also so selbst Kobes 81 stehen ja immer noch. Ich weiß nicht, ob wir diese 100 tatsächlich knacken werden. Ich kann es mir fast nicht vorstellen.
Und was denkst du, sehen wir eher ein 82-Plus-Punkte-Spiel oder das Quadruple-Double?
Boah.
Da würde ich dann schon fast auf das 82-Punkte gehen.
Ja, wahrscheinlich schon. Luca war relativ nah dran, Embiid war relativ nah dran. Wahrscheinlich schon, ja. Was war denn die Trivia mit den Quadruple Doubles? Also David Robinson.
Welche Spieler, ja.
Ja, wie viele waren es denn?
4.
Ich hätte schon Bock, das kurz zu machen. Also ich meine, ja, David Robinson und Hakeem Olajuwon meine ich zu wissen.
Das waren die letzten beiden, ja.
Okay. Und davor, das ist ja dann gar keine so lange Zeitspanne. So Blocks werden ja erst getrackt seit 73 oder so.
Also 94 David Robinson, 90 Hakeem.
Seit wann wurden denn Steals getrackt?
1974 haben wir
warte.
Eins dabei und 86.
Ah, okay. 74 und 86.
Kommst du nie drauf. Nie.
Ja, wahrscheinlich nicht. 74. Na, Kareem wäre natürlich ein Kandidat.
Nate Thormond.
Ah, okay. Krass.
Und 86 war es.
86?
Alvin Robertson. Kommst du nicht drauf.
Ja, also Nate Thurmond kennt man zumindest. Alvin Robertson schon mal gehört. Aber also ich kann dir sagen, dass er bei den Wizards gespielt hat. Oder Bullets oder wie sie da
heißen. Ich habe von beiden nie was gehört. Nee, ich arbeite gerade an so einem Video, wo ich mal so ein bisschen gucke, wer könnte denn der Nächste sein, wo dann halt Kandidaten wie Anthony Davis dessen Passing Prime, in der wir jetzt gerade sind, und Shotblocking Prime sich aber leider nicht überschneiden. Das ist ein bisschen schade. Shai Gilgeous könnte es mit den Steals natürlich hinbekommen. Mal ja. irgendwie als Steal-Leader. Draymond ist naheliegend, unter anderem halt auch wegen diesem Triple-Double damals ohne Punkte, aber das war halt auch 2017. Der Spieler ist ja mittlerweile auch nicht mehr. Und dann hast du halt schon Spieler wie einen Wemby als Naheliegungskandidaten oder halt einen Chet Holmgren, der halt aber als Passspieler nicht gut genug ist. Aber ja, das ist super interessant, also wird ein sehr interessantes Video, ist mit ein paar auch interessanten Facts. Es gab zum Beispiel im Schnitt anderthalb, es gibt in diesem Jahr 1,5 Spiele im Schnitt pro Saison mit mindestens 10 Blocks.
Das ist nicht viel.
Ja. Und es ist halt auch deutlich weniger geworden in den letzten Jahren. Vor allem im Vergleich zu den 70ern, 80ern, 90ern. Generell Blocks werden halt sehr viel weniger, weil einfach es deutlich mehr geworfen wird vom Korb weg und das lässt sich halt schwieriger blocken. Deswegen hast du diese Outlier-Performances halt einfach nicht. Also das zwischen 1986 und 2000 gab es in jeder Saison immer mindestens 3 Spieler mit mindestens 3 Blocks pro Game. Seitdem, also seit dem Jahr 2000, waren es nie mehr als 2 Spieler, die das pro Saison averagten, und seit 2006 war es nie mehr als 1. Das könnte jetzt wieder hochgehen mit Wemby und Chet, aber das, ja, war es dann halt auch schon relativ schnell wieder. Und dann hast du halt Spieler wie Clint Capella, der mal 10 Blocks geholt hat, aber halt nie auf 10 Assists kommt. Oder selbst jemand wie Anthony Davis oder auch so Ibaka, Howard und Whiteside haben alle Career Highs, die bei den 10 Blocks dann liegen, aber kommen da halt nie im Leben hin, wenn wir dann auf die Assists gucken. Und ja, halt so generell, also woran hat es gelegen, dass wir das in den letzten Jahren so wenig gesehen haben? Und so generell, ist es überhaupt wahrscheinlicher, dass, ob es denn diese Steal-Route ist oder Block-Route, auch interessant.
Das kann ich dir beantworten.
Ja, was ist denn?
Oder vielleicht hast du, ich habe jetzt gerade parallel auf StatHead geguckt, wann denn überhaupt zuletzt 10 Steals erreicht wurden.
Ja, also das ist sehr, 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 sehr viel unwahrscheinlicher, wenn du über diese Steal-Route gehst. Da habe ich auch noch einen interessanten Fakt. Lass mich da mal gucken. Genau, es gibt in diesem Jahrhundert 6-mal so viele 10-Blocks-Games wie 10-Steals-Games. Also wir haben 30-mal, da komme ich dann noch auf diese 1,5 pro Saison, 30 Spiele gesehen in diesem Jahrhundert mit mindestens 10 Blocks und wir haben 5 gesehen mit mindestens 10 Steals. Und wir haben 5-mal so viele 9-Block-Games wie 9-Steal-Games. Was aber interessant ist, dass es in einem NBA-Spiel gibt es im Durchschnitt mehr Steals als Blocks. Der Unterschied ist aber, dass sich die Steals mehr verteilen auf alle Spieler, die auf dem Parkett stehen. Während sich die Blocks auf einige wenige Spieler nur verteilen. In der Regel halt die Center. Also wusste ich zum Beispiel auch nicht. Habe ich noch nicht drüber nachgedacht, ob es mehr Steals oder Blocks gibt in einem NBA-Spiel, aber mehr Steals, aber die verteilen sich halt mehr. Ist ganz interessant.
Ich habe auch gerade vor mir diese mindestens 10 Steals-Games. Also wie du sagst, es waren 5 in diesem Jahrhundert bzw. Jahrtausend. Wenn wir schon im Trivia-Modus sind, also auf 2 wäre ich gekommen. Also einen hast du vorher schon erwähnt. Und einen anderen hatte ich noch im Hinterkopf, aber die anderen 3 sind sowas von random. Willst du raten?
Kyle Anderson?
Nee. Aber ja, warum nicht? Also der, den du vorher schon erwähnt hast, war natürlich Draymond hier, das war 2017, mit den 4 Punkten und dem Triple-Double ohne Punkte. Hm. 2021 haben wir das zuletzt gesehen, am 3.3., das war TJ McConnell, das hatte ich auch noch so dunkel im Hinterkopf.
Ja.
Und ansonsten, 20.01.2018, Lou Williams mit 31 Punkten und 10 Steals. Und ich gucke gerade, 7 Assists hatte er noch dazu, aber halt 2 Rebounds, also logischerweise auch meilenweit entfernt vom Quadruple-Double, aber 31 und 10. Und dann 2009 Brandon Roy und 2001 Michael Finley, also.
Ey, das ist halt, also das ist so.
Wirklich, wirklich selten.
Du kannst halt statistisch berechnen, mehr oder weniger. Nimm jemanden wie Davis, der hat Oder nimm selbst jemanden wie Wembanyama, bei dem es am wahrscheinlichsten ist. Du hast, sagen wir, du hast 2 Spiele pro Jahr von ihm, wo er 10 Blocks holt. Und dann hast du vielleicht 5 Spiele von ihm, wo er über 10 Assists holt. Dann musst du ja nur die beiden Wahrscheinlichkeiten, dieses 2 durch 82 und 5 durch 82 miteinander multiplizieren und kommst auf eine Chance von 1 in, was weiß ich, 10.000. Und das ist dann die Chance, dass sich diese Games mal so überlappen. Ich meine, klar würde die Wahrscheinlichkeit dann irgendwann steigen, wenn man merkt, der Mann braucht noch 2 Assists oder so, die ihm noch fehlen. Dann tut natürlich das Team schon alles dafür, dass er sich die holt. Das darf man dann nicht vergessen, dass das sicherlich noch ein bisschen beeinflussen kann, wenn er die Blocks schon hat, dass man dann in Richtung Stat-Padding geht, und um ihm die irgendwie zu ermöglichen. Aber es ist halt super unwahrscheinlich. Und wenn du jetzt zum Beispiel auch auf die aktiven Triple-Double-Leader in der NBA schaust, dann hast du Westbrook und Harden, die von ihren Career-Highs bei Steals und Blocks gar nicht so weit weg sind von diesen 10, aber halt das schon seit Jahren nicht mehr geschafft haben. Und beide haben nicht mehr als 6 Steals und Blocks geholt, seitdem sie OKC und in Hardens Fall dann halt Houston damals verlassen haben. Du hast Jokic, dessen Bestmarken bei 5 Blocks und 7 Steals sind, bei LeBron ebenfalls. Dann hast du Doncic, 4 Blocks und 5 Steals. Sabonis, genau das gleiche. Giannis steht bei 7 Steals und 5 Blocks. Embiid, andersrum, 5 Blocks, 7 Steals. Butler steht bei jeweils 5, Adebayo bei jeweils 6. Das sind deine aktiven Triple-Double-Leader in der NBA. Und keiner von denen kommt auch nur mal auf 8 in einer von diesen Kategorien. Also wer soll denn das machen?
Es fängt ja schon so grundlegend an, dass der NBA-Rekord für Steals in einem Spiel ist Kendall Gill 1999, liegt bei 11. Also du musst halt schon eins unter NBA-All-Time-Record sein, um das zu erreichen. Und es gab allein, auch das habe ich jetzt gerade nachgeschaut, es gab 34 Spiele in NBA-History mit mindestens 12 Blocks, also über diesem NBA-Record. Und der Rekord liegt bei 17 von, wer kennt ihn nicht, Elmore Smith. Noch nie gehört.
Du kannst
Platz
2
ist dann, Platz 2 sind dann Shaq und Manute Bol mit jeweils 15. Aber also allein das ist ja schon, sagt ja schon aus, dass es viel, viel wahrscheinlicher ist, 10 Blocks irgendwie zu schaffen. Mhm. Als 12 Blocks in einem Spiel übrigens auch mal JaVale McGee.
Ja, ja. Du kannst es halt wirklich nur so machen, dass irgendwann Wemby mal ein erstes Viertel hat, wo er 5 Blocks und 4 Assists geholt hat. Und dann gehst du halt wirklich komplett drauf.
Ja.
Dass sich das so organisch in dem Spiel passiert, das ist mehr oder weniger ausgeschlossen. Du kannst dann halt wirklich nach so einem ersten Viertel, und da musst du halt wirklich all in gehen.
So ist es wahrscheinlich.
Ja, ja.
Und wenn die Spurs, vielleicht passiert es ja noch diese Saison, in irgendeinem Blowout, dann bringt der Gegner im vierten Viertel die Garbage-Time-Jungs aufs Feld, aber Pop sagt, komm, Wemby, bleib drauf. Vielleicht.
Ist Pop so ein Dude, der das macht?
Naja, wahrscheinlich nicht.
Das kannst, also, naja, das wär's natürlich. Aber dass Draymond das damals nicht geschafft hat. Also ich weiß ja nicht, wann er diesen 11. Rebound und das, also diese, wann, zu welcher Zeit des Spiels er diese Marken geknackt hat.
Ja, stimmt.
Aber
das muss ja noch möglich gewesen sein, ihm irgendwie 6 Punkte zu verschaffen.
Also es war sicherlich nicht irgendwann im dritten Viertel. Aber das kann ja nicht sein, dass der Mann dann nicht noch irgendwie. Naja, aber zu Draymonds defensiver Prime war es wahrscheinlich actually leichter für ihn, einen Steal zu holen, als einen Punkt zu machen.
Wahrscheinlich.
Also ohne Scheiß.
Ja. Okay, Leute. Sagen wir uns ganz schön verquatscht noch hinten raus.
Ey, so soll es doch sein. Außerdem bin ich so diese Woche dran mit Schneiden, also kannst du dir egal.
Genau, mir ist es egal. Also,
aber nächste Woche quatsche ich dich noch mehr voll am Ende der Folge. Also das,
okay, perfekt. So machen wir es.
So,
Leute, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wir hören uns nächste Woche in alter Frische wieder. Bis dahin, passt auf euch auf. Vielen, vielen Dank. Macht's gut. Ciao.
Haut rein.
Hallo. Ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.